50 Shades of Rain.
Der Whisky-Podcast von Genießern für Begießer.
Ja, hi zusammen und hey, hey.
Hey, hey, Johannes. Hi, hey. Wir sind schon wieder nicht alleine heute. Wir kriegen es zu zweit nicht mehr hin, denn wir haben uns sofort schon wieder Verstärkung geholt. Zu zweit haben wir Angst. Wir sind heute wieder zu dritt, allerdings das allererste Mal in unserer Geschichte online. Wir sitzen heute nicht mit einem Gast im Studio, wir sitzen heute nicht mit einem Gast zu Hause, sondern wir sind connected über ein Online-Meeting mit unserem Gast Lukas. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Abend, ihr zwei. Schön, dass ich da sein kann. Hat mich sehr gefreut. Irgendwann kriegen wir es vielleicht nochmal persönlich hin. Warten wir mal so rein und gucken, wie wir es für die Zukunft hinbekommen.
Genau. Ich denke, unsere Hörer wird das auch so freuen, obwohl wir dich hier ein bisschen vermissen, aber wir sehen dich trotzdem. Das hilft uns schon sehr weiter. Dieser charmante Anblick hilft uns heute bei Whisky.
Wir sind heute zum ersten Mal in unserer Podcast-Geschichte in Finnland unterwegs. Wir haben also eine finnische Distillerie, die wir uns heute von A bis Z vornehmen, mit sehr geiler Geschichte, mit einer beachtlichen Historie trotz des jungen Alters und vor allen Dingen mit 6 extrem sexy Destillaten.
Aber was den Lukas so besonders macht, dass wir heute mit ihm über eine finnische Destillerie sprechen. Ich glaube, das erzählst du uns mal am besten selbst. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und warum sprichst du heute über Finnland mit uns?
Genau, ich bin Lukas. Ich bin seit inzwischen knapp über 4 Jahren bei der Firma Kisch Import unterwegs. Habe mich lange, lange Zeit nur um eine Brennerei aus Australien gekümmert, um die Starboard Distillery. Ja. Und bin seit knapp über einem Jahr für alles bei Kisch zuständig, was im Whisky-Bereich nicht aus Schottland kommt. Habe damit ein entspanntes Portfolio von 20 Brennereien. Und heute sprechen wir über die wunderbare Terenpeli-Brennerei, die ein Teil dieses Entourage ist, das ich vertreten darf und den Leuten näher bringen darf. Terenpeli, wie du sagst, lange, lange Geschichte. Ich finde es auch schön, dass ihr von junger Geschichte geredet habt, weil das Urunternehmen im Jahr 95 gegründet ist, was genau meinem Baujahr entspricht.
Damit ach, wie cool.
Mit diesem Jungen sehr, sehr geschmeichelt.
Fühlen wir uns umso älter, was die?
Ja, ja. Von Jahr zu Jahr wird das schlimmer.
95, auch wenn es den Whisky jetzt seit 24 Jahren gibt, also nicht ganz so lang. 2002 hat da die Produktion begonnen.
Einfach um so ein bisschen die Zunge zu lockern und weil ich verdammt Durst habe, würde ich sagen, dass wir einfach mal Whisky Nummer 1 schon mal in die Glencairngläser packen, oder?
So lasse ich mich in der Regel auch nicht zweimal fragen.
Bin jetzt gespannt, ob mein Arm lang genug ist, um auch bei Lukas ans Glas zu kommen.
Wie lang muss er denn sein? Lukas, wo sitzt du heute eigentlich?
Ich sitze in Lüneburg, komme gerade zurück von Nürnberg, von der Messe, komme ursprünglich aus Bamberg, zumindest da ist der eine Ort, wo die meisten Briefe hingehen und bin inzwischen schon wieder auf der Straße jetzt in Lüneburg, weil es dann am Wochenende schon wieder mit der Hanse Spirit in Hamburg weitergeht. Ich liebe meinen Job, aber man ist viel unterwegs.
Das glaube ich dir. Wir hatten ja schon kurz drüber gesprochen. Was sagtest du? 220 Übernachtungen im Kalenderjahr 2025. Das ist schon respektabel.
Dieser Job ist ein absoluter Traum und es ist wunderbar, dass ich den so leben kann. Aber nicht immer alles Gold, was glänzt. Also man muss auch damit zurechtkommen, dass man eben kaum zu Hause ist.
Das glaube ich dir aufs Wort.
Darum geht's.
Sehr schön. Wann hast du den Soydean zum ersten Mal getrunken, Lukas?
Kann ich sogar ziemlich genau sagen, am 9. Oktober. Am Vorabend zur letztjährigen Whisky Live in Hamburg. Da hat mir Vera das Sample zugeschmissen und gesagt, probier heute abends mal. Das war mein erstes Mal, dass ich den Soydean im Glas hatte.
Euer? Richtig cool. Ja, unsere ersten Male sind nicht sehr weit auseinander.
Müsste der 10. gewesen sein.
Das müsste der 10. gewesen sein. Das ist der erste Whisky, ist tatsächlich wahr, der Soydean, Terenpeli Soydean, ist der erste Whisky, den wir auf der Whisky Live gekauft und mitgenommen haben. Und tatsächlich war es nicht ich und nicht Johannes und nicht Chrissy, sondern meine Frau. Laura hat sich den gekauft, weil wir am Terenpeli-Stand ein bisschen rumprobiert haben. Und sie hat gesagt, den brauche ich, den muss ich mitnehmen. Ich muss diesen Whisky jetzt kaufen. Und das ist der erste Whisky, der mitgekommen ist, den wir auf der Messe, auf der Whisky Live in Hamburg gekauft haben. Das war hier der Soydean, noch vor mir zugeschlagen.
Sehr unüblich, weil eigentlich ist die Rollenverteilung bei euch sehr klar, wer der Whisky-Käufer und wer die Genießerin ist, aber da hat es einfach mal auf den Kopf gestellt.
Ja, genau, aber ich kann es verstehen, ich weiß noch, ich erinnere mich, ich fand ihn auch fantastisch. Definitiv, ich finde auch die Farbe ist sehr ästhetisch. Oder richtig schönes, dunkles, sattes Gold. Ja. Schimmert so ein bisschen sogar in leichten Roséfarben, finde ich.
Mhm. Ja, ich finde auch. Ne? Du hast hier nicht so diese bräunlichen Einschläge oder auch keine rötlichen Einschläge, sondern es ist ein schönes, kräftiges Gold. Das ist eine schöne Whiskyfarbe.
Definitiv. Soydean, eben der Name übrigens, witzigerweise, der Tanz eines gewissen Waldhuhnes in der Paarungstanz. Im Wald von Finnland. Wäre sehr wichtig, dass ich das anbringe, dass es ein Paarungstanz ist.
Kannst du ihn auch vormachen.
Aber definitiv könnte ich das. aber leider habe ich gerade einen ganz schlimmen Krampf im Fuß. Sorry. Grundsätzlich auf jeden Fall hätte ich jetzt diesen Tanz gerne vorgemacht.
Ich habe mir sagen lassen, im Logo, dass man tatsächlich, wenn man es nicht weiß, nicht ganz so leicht entziffern kann, das besagte Birkhuhn ist auch selbiges, das sich im Logo befindet.
Ja, so ist es. Ganz genau. Und, es ist ja sehr viel von diesem Jäger-Motto innerhalb von Terenpeli. Also Terenpeli selbst beschreibt ja auch schon, ist auch schon ein Wort für Flirten beziehungsweise für dieses Balzverhalten von Wildvögeln. Und Zeudin ist dann weniger der Akt und mehr der Ort, wo das passiert. Also allein, dass diese Wörter so unterschiedlich klingen, aber trotzdem fast das gleiche meinen. Die finnische Sprache ist einfach der Klopper. Ich finde die so geil.
Das wird schon ganz schön früh sexuell hier.
Das so früh waren wir noch nie. Das, ja gut, wenn der erste Whisky Balzverhalten von Wildvögeln ist, also wie willst du da dran vorbeikommen an dem Thema?
Lassen wir das Birkhuhn mal balzen.
Süß. Super süß und mild. Überhaupt nicht alkoholisch. Also der Alkohol ist sehr schön eingebunden.
Frucht, tropisch fruchtig ein bisschen, unterstreicht die Süße.
Pfirsich habe ich.
Und trotzdem was holzig-würziges hinten drin. Aber es könnte dich im Geruch ganz leicht an den feinen Rauch erinnern. Aber ich nenne es eher würzig-holzig, was ich da habe.
Es ist eine super leichte Holzwürzigkeit. Diese, aber keine aufdringliche, sondern wirklich so ganz im Hintergrund, die mehr Körper dazu gibt als irgendwas Störendes. Ich glaube, das ist auch dieses Geheimnis dieses Whiskys. Ich meine, wir haben hier ein Whisky im Glas mit 40 Umdrehungen. Wenn man die Flasche so in die Hand nimmt und nicht probieren kann, deshalb, ich bin ein riesiger Fan von Liquid und Lips, Sachen zu probieren, dann würdest du, glaube ich, im ersten Moment nicht sofort sagen, das ist was, was mich anspricht. Aber das ist genau dieses Erlebnis, das ihr auf der Whisky Live hattet. Dieser Whisky bietet so viel mehr und hat so viel mehr Tiefe, als man es im ersten Moment denken würde. Das ist einfach eine wunderschöne Sache. Easy drinking. Ich habe immer so ein geflügeltes Wort für so Whiskys, die genau in diese Kerbe an Whisky schlagen. Ich nenne es immer gern liebevoll 90 Minuten Whiskys. Die mache ich Samstag Nachmittag mit 5-6 Freunden zum Fußball, zur Bundesliga-Konferenz auf. Und wenn die Spiele durch sind, ist auch die Flasche durch. Und wir hatten alle eine schöne Zeit und keiner ist finanziell ruiniert. Ja. Und wir hatten was Gutes im Glas.
Genau. Geil. Auch das brauchst du. Genauso ist es.
Der 90-Minuten-Whisky, das gefällt mir.
90 Minutes Ram.
Ja. Also ich hatte am Sonntag zum Super Bowl hatte ich einen Artnerho im Glas. Allerdings war ich der einzige Whisky-Trinker. Und das Spiel hat 4,5 Stunden gedauert. Deswegen aber war die Flasche nicht so viel leer aus der Flasche. Nein. Ich würde mal ganz frech sagen, Kippis.
Das muss drauf ankommen.
Kippis. Ja, ich schmecke die 90 Minuten.
Ja, echt ein Easy-Sipper. Wirklich. Ganz mild, ganz bekömmlich. Eine schöne Fruchtigkeit weiterhin. Und ein leichtes Getreide dabei. Super mild.
Ja, ich bleibe beim Pfirsich. Ich habe einen sehr schönen, leichten Pfirsichgeschmack. Super sanft auf der Zunge. Erzählt die Geschichte von der Nase schön zu Ende. Der geht echt, also ist ein super Einsteiger.
Und trotzdem 40% nicht leicht. Trotzdem mit Körper. Und das ist das, was so Spaß macht.
Ja, ich finde den Begriff Körper sehr schön und sehr treffend. Weil der hat trotzdem eine gewisse Tiefe, ein gewisses Volumen. Und ist eben nicht schlapp 40.
Diese Holzwürze bleibt auch schön da am Geschmack. Ich finde das sehr, sehr angenehm mit ein bisschen Frucht dabei und eben diesem bisschen gerstigen Geschmack. Und oft bei nicht-schottischen Destillaten hast du so einen gewissen Einfluss, einen gewissen Einschlag. Ich finde, der schmeckt einfach schon sehr für den finnischen Whisky auch sehr nach Whisky. Ne? Der ist schon sehr, sehr nah an dem, was man so aus der schottischen Note raus kennt.
Ja.
Keine Kopie, aber der ist schon echt nah dran. Also du merkst, das ist schon Whisky. Ne? Der ist nicht so ganz abgespaced, wie viele andere das sind und schmeckt ganz kräutrig oder nach einem komplett anderen Malz, sondern der ist schon nah an einem schottischen Whisky dran und hat trotzdem seine eigene Note, Würzigkeit, Holzigkeit und eben diese Frucht angenehm.
Ja, das ist auch das, was sie erreichen wollten. Sie wollten einen Whisky machen, der an Schottland erinnert und gleichzeitig trotzdem ein finnisches Produkt ist. Sie haben ja ihre Vergangenheit in einer Brauerei, also 95, die Gründung 95 war die Brauerei. Sie haben heute ganz verschiedene Gasthäuser ganz an verschiedenen Orten in Finnland verteilt und das ist eben das Schöne, was sie hier eben umsetzen wollten. Sie wollten keinen schottischen Whisky in Finnland machen und trotzdem kein neues Genre erfinden, sondern eine schöne Mischung aus beiden.
Ja, das ist auch gut gelungen. Ich meine, das schottische Vorbild ist klar da. Erstens ist es Whisky, zweitens die Brennblasen sind ja auch aus Schottland importiert und ich finde, das hilft dann auch ungemein. Das heißt, du möchtest ein Destillat herstellen, was auf der Welt einen Namen hat, was bekannt ist, was auch entsprechenden Regeln unterliegt. Das macht das Ganze ein bisschen leichter. Klar, wir haben ja auch Destillerien in Schottland mit deutschen Brennblasen, aber ich finde, so diese Forsyth-Brennblasen, die schmeckt man hier sehr schön raus, weil es wirklich dicht dran ist. Das erinnert mich so ein bisschen an junge Lowland-Destillerien.
Ja. Du hast schon schon gesagt, genau. Importierte schottische Brennblasen, also auch da sehr nah am Original, nutzen sehr viel regionale Gerste. Das finde ich auch immer sehr schön. Einen regionalen Ansatz, alles irgendwo aus dem Umkreis. Ja, ist nah dran und trotzdem was Eigenes. Wir sagen das immer dazu, die Abfüllung hier, die 07er Flasche, ist mittlerweile, wo sie sehr neu ist, im Handel erhältlich, um die 50, 55 Euro, je nachdem, wo man guckt, wie man guckt, ist sie zu haben. Ist sie mit ihrem Alkoholgehalt gefärbt, kühl gefiltert? Haben wir da was?
Also gefärbt, weiß ich, ist sie auch definitiv nicht. Kühlfilterung gehe ich stark davon aus. Einfach, weil du sonst nicht die Klarheit behältst über lange, lange Zeit.
Ja.
Aber da habe ich ehrlicherweise keine genaue Info.
Aber macht ja durchaus Sinn.
Die Fruchtigkeit hat auch ihren Sinn. Wir haben es hier mit einer Sherry-Reifung zu tun.
Korrekt.
Es ist, glaube ich, eine Mischung aus Oloroso und PX-Fässern.
Ja. Der Oloroso gibt eben diesen Körper, die Tiefe, aber die feine Süße auf der Zungenspitze, die schreibe ich dem PX zu.
Gebe ich dir recht, ja. Assoziiere ich auch zuerst damit.
Schön. So kann der Abend weitergehen,
sehr,
oder?
Sehr, sehr guter Einstieg. Hat mir sehr gut gefallen. Ich finde auch, bevor ich jetzt die anderen probiert habe, dass das ein guter und der richtige Einstiegswhisky für heute war.
Ja, definitiv. Ich glaube, der nächste Whisky auf der Liste ist der Porty. Bin ich zu schnell? Seid ihr schon wieder durstig?
Wann sind wir nicht durstig? Das ist eher die Frage. Also ich hätte es gedacht, zu schnell ist schwierig.
Zu schnell existiert nicht.
Nein, auf keinen Fall. Und die Finnen sind ja auch tatsächlich ein relativ trinkfreudiges Volk. So vom Pro-Kopf-Alkoholkonsum ist Finnland in der EU doch stabil weit vorne. Natürlich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer trinken verantwortungsbewusst, aber die Finnen haben tatsächlich ein interessantes Verhältnis zu Spirituosen. Es gibt ja auch immer nur bestimmte Läden in Finnland, wo du Alkohol kaufen kannst. Diese Alkohol-Shops, nur dort kann man tatsächlich Alkohol kaufen. Weil ich war in Finnland schon in einer Destillerie, also nicht bei Terenpeli, nicht bei Kyrö, und dann dachte ich nach der Führung, oh geil, nimmst du eine Flasche mit? Habe ich versucht. Dann sagte der Typ, ja, ich kann dir diese Flasche verkaufen, aber du musst sie hier auftrinken, weil wir dürfen keinen Alkohol verkaufen. Und dann so, das geht nicht, ich kann doch keine ganze Flasche Whisky jetzt hier trinken.
Ja.
Warst du schon mal dort, Lukas?
Nein, nein. In Finnland leider noch nicht. Das steht auf der Liste für nächstes Jahr. Da habe ich eben, ja, Finnland leider noch nicht. Aber es gibt auch an anderen Stellen skurrile Punkte. Ich war dieses Jahr bei Dingle in Irland. Und da ist auch so, dass es vor Ort keinen Verkauf von Whiskys gibt, sondern nur im lokalen Supermarkt kannst du Dingle-Whiskys kaufen. Vor Ort kannst du nur probieren in der Brennerei.
Krass. Wahnsinn. Sonst haben immer alle so einen riesen Shop vorne drin.
Ja. Ja. Ich auch. Ich war so dort und dachte so, ich kann mir so Handfills mitnehmen. Ja. War wohl nix.
Schade, weil das ist ja gerade so für die Whisky-Geeks dieser Welt immer so das i-Tüpfelchen nach einer geilen Tour, dann noch ein geiles Tasting machen mit ein paar Fassproben oder ähnlichem und dann noch so Handfilled. Das heißt, entweder hast du es dir selber in die Flasche gefüllt oder es ist irgendein Distillery-Exclusive, was du nur dort kriegst. Und das sind immer so die Sachen, die mich tierisch reizen, wo ich auch jedes Mal marketingtechnisch einfach gnadenlos schwach werde und dann trotzdem ich mir vorgenommen habe, nichts zu kaufen, dann doch wieder zwei Flaschen mitnehmen. Das ist irgendwie zieht sich das durch.
Ja, und gleichzeitig ist es das, was man auch machen sollte, die Distillery Exclusives kaufen, weil einer meiner Lieblingssätze, wir leben in Deutschland im Steuerparadies, was Alkoholsteuer angeht. Das heißt, es gibt kaum ein Land in Europa, wo wir günstiger Spirituosen, günstiger Whisky kaufen können. Wir sind auf jeden Fall deutlich günstiger, als es die Schotten beispielsweise sind oder die Finnen, weshalb es einfach sehr viel mehr Sinn macht, die Sachen bei uns im Land zu kaufen, als vor Ort. Und dann lohnen sich nur die Handfills.
Ja. Ja, das ist richtig. Wir hatten so ein Erlebnis, ich erinnere mich, wir waren in Dänemark in einer großen dänischen Distillerie und ich sage, oh, geil, was ist das denn? Und der sagte uns dann von der Distillerie, den gibt es auch in Deutschland. Kauft den lieber, wenn ihr da seid. Der ist günstiger in Deutschland als hier. Okay, danke.
Ja.
Aber wirklich.
Aber genau mit dem Argument hat Henning, ich gehe davon aus, ich rede gerade von Stauning.
Ja, das ist richtig.
Hat Henning auch viele Händler überzeugt, Touren zu machen zu Stauning, weil er wusste, die Leute kaufen nicht vor Ort. Die Leute gehen mit ihren Händlern mit einem Bus 30, 40 Mann nach Dänemark, schauen sich die Brennerei an und kaufen tun sie in Deutschland beim Händler, der ihnen einfach wesentlich entspanntere Preise machen kann als die Brennerei selbst.
Genau, und auch da hast du das, genau das, was du gerade sagtest, die Stauning gehört dazu, zu den Distillerien, die halt wirklich auch Distillery Exclusives haben, die du nur da bekommst. Mhm. Und da haben wir dann auch zugeschlagen, weil das ist eben der Reiz, diese kleinen Halbliterflaschen mit diesen verrückten Finishes, total genial und da greift man dann auch in die Tasche, weil du kriegst sie auch einfach irgendwo anders.
Ja, ja. Richtig. Ja. Ja, der Chaos irgendwie mit einem Maple-Sirup-Finish, so was Verrücktes wird nicht in Serie irgendwo abgefüllt, sondern den gibt es dann halt nur da als Single-Cask vor Ort.
Ja. So, zurück nach Finnland. Ja, zurück nach Finnland. Terenpeli, wir haben gerade schon gesagt und gerade gehört, ist aus einer Brauerei entstanden. Wir haben überlegt vorhin, mir ist spontan The Golden Carolus aus Belgien in den Kopf gekommen. Die haben das auch gemacht, ganz bekanntes, ganz tolles Bier und haben dann irgendwann noch angefangen zu destillieren. Es macht ja auch Sinn, der Grundstoff ist da. Ja. Im Grunde genommen ist es ein destilliertes Bier, im Grunde ist es so. Und dann nach der Brauereigründung 1995, 2002 die Distillerie aufgesetzt. Und was wir gerade noch nicht gesagt haben, es gab die eigentliche ursprüngliche Distillerie und später wurde dann 2015 nochmal neu gebaut, größer gebaut, mehr Produktionskapazität somit geschaffen und eine Anlage aufgestellt, die besagte schottische Brennblasen beinhaltet und ich glaube mittlerweile ungefähr 100.000 Liter Brennvolumen pro Jahr an den Tag legt.
Ja, ist ein satter Betrag an Litern pro Jahr. Ich sag mal, für eine deutsche Destillerie definitiv groß, für eine schottische Destillerie eher klein, aber im internationalen Vergleich, glaube ich, recht solide. Ich meine, das ist ja dein Fachgebiet, Lukas. So von der Auswurfmenge her, wo kann man da Terenpeli einordnen?
Es ist schon eher auf der kleineren Seite. Also ich habe Brennereien gerade bei mir im Portfolio, die deutlich mehr machen können. Ich habe auch kleinere. Aber es ist auf jeden Fall genug Menge da, das auch einfach für die Zukunft relativ weggelegt werden kann. Müssten aktuell gerade roundabout bei 4.000 Fässern sein, was sie liegen haben. Das dauert, das ist schon eine gewisse Menge, die da rumliegt. Die haben eine relativ lustige Art zu lagern. Ich weiß nicht, ob ihr, da kam letztes Jahr, das war eine unabhängige Abfüllung von Terenpeli von Michel Reik von Whiskydruiden. Der hatte einen Best from einen Terenpeli abgefüllt aus dem PX-Fass. Und Michel macht bei seinen Abfüllungen so, dass auf dem Bild immer ein Bild von der Brennerei ist. Cool. Und das hat er auch bei Terenpeli gemacht und hat dann genau dieses Bild genommen, das Terenpeli so besonders macht, weil sie haben keine klassischen Warehouses, keine weder Dunnage noch klassische Rack-Warehouses, sondern sie haben sich roundabout 50 Container gekauft, Schiffscontainer, die dort einfach auf dem Hof stehen, gestellt übereinander. Sieht ein bisschen aus wie im Hafengebiet und in diesen Container lagern. Ich habe Michael mir ein Video geschickt, er war nämlich Anfang 25 vor Ort, um die Fässer auszusuchen. Und ihr kennt Michel, 2 Meter groß, wie er durch diese Schiffscontainer voll mit Whiskyfässern sich durcharbeitet und sich genau die Fässer raussucht, die er auch haben will. Da ist er relativ rigoros. Und habt ihr eine Idee, warum sie das machen? Also ich kann es euch auch erzählen, aber vielleicht wisst ihr es ja auch.
Ich habe eine starke Vermutung und die geht so ins Prinzip M&H, Milk and Honey aus Israel, dass eben hohe Temperaturunterschiede den Reifungsprozess massiv beeinflussen bzw. beschleunigen.
Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Du hast halt beim Seecontainer überhaupt nur einen Wetterschutz, eine dünne Blech- bzw. Stahlwand, ein finnischer Winter, dann wird es eisekalt, wobei wir schon den Insider bekommen haben, ich glaube, bei 5 Grad wird dann hochgeheizt, also unter 5 Grad geht es nicht.
Das ist einer der Hauptgründe. Würden Sie nämlich, Sie greifen dann praktisch mit den Klimaanlagen, die in Schiffscontainern ist, ein und heizen die auf 5 Grad hoch, weil wenn sie auf minus 20, dann würde keine Reifung passieren. Damit überhaupt eine Reifung passiert im Winter, heizen sie die Dinger auf 5 Grad hoch. Und so einzelne Schiffscontainer zu heizen, ist kosteneffektiver als eine große Lagerhalle aus Beton versucht auf Temperatur zu halten.
Definitiv, vor allem mit dem entsprechenden Baujahr dahinter.
Ja. Und du hast halt durch diese Temperaturschwankung dann, glaube ich, auch einen echt schönen Einfluss auf die Reifung, weil im Sommer, das habe ich neu dazugelernt, das wusste ich vorher nicht, ich war selber auch noch nie in Finnland, ich hätte nicht gedacht, dass die finnischen Sommer tatsächlich bis zu 30 Grad haben können. Ja. Habe ich gelernt, wusste ich nicht. Das heißt aber natürlich, du hast eine richtig krasse Schwankung.
Definitiv. Also ich kann jedem empfehlen, im Spätsommer nach Finnland zu fliegen. Es ist ein tolles Land. Die Leute sind unfassbar herzlich, mega offen, heißen dich einfach willkommen. Und das Wetter, gerade im Sommer, ist da ein Traum. Es ist halt nicht so hitzig wie in Portugal, Spanien, sondern es sind wirklich richtig schöne Sommer mit toller Sonne und eben nicht diese brütende Hitze. Also kann ich nur empfehlen. Ich wollte noch gar nicht riechen am Porti, aber der ist jetzt im Glase und der ist automatisch schon in meine Nase gekommen. Von der Farbe her kaum Unterschied zum Säudin, aber ich habe sofort diesen Portgeruch in meinem Zinken. Obwohl ich noch gar nicht im Glas war zum Riechen, habe ich sofort den Porteinfluss.
Aber trotzdem habe ich auch eine vanillige Süße. Das ist wieder ganz anders als gerade, weil du hast wirklich, finde ich, eine schöne Vanille Note mit in der Nase. Neben dem Portwein gebe ich dir recht, aber da ist für mich unverkennbar noch Vanille mit dabei.
Ja, ist ja auch die Doppelreifung, ne? Ist quasi ein Double Cask, also Bourbon und Port, also Bourbon-Reifung und Port-Finish. Und daher kommt, glaube ich, diese Synergie aus Vanille und Port. Der riecht richtig ehrlich. Also der riecht genauso nach dem, was er versprechen sollte.
Ich finde sogar, das finde ich relativ spannend, dass er noch ein bisschen süßer wirkt. Der hat diese aufgesetzte tropische Süße, gerade im Anfang, finde ich, in der Nase.
Ja, er riecht auch ein bisschen kräftiger. Klar, das sind jetzt nur 3% Unterschied, aber ich finde, da kommt ein bisschen mehr Schub mit.
Ja. Bin gespannt, wie der Schub am Gaumen wirkt.
Ja, wir sind immer noch im Non-Age-Statement-Bereich unterwegs, aber wenn der so riecht, der Whisky, dann muss ich gar nicht wissen, wie alt er ist. Dann kann er mir einfach nur schmecken. Kippis?
Kippis? Kippis.
Ich finde, man merkt gleich, dass er mit dem Port wesentlich mehr Körper bekommen hat. Er bleibt wesentlich länger auch am Gaumen und kommt mit wesentlich mehr Kraft, und, aber nicht alkoholische Kraft, sondern Körper.
Ich würde sagen, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst, ich sehe es ähnlich, der tritt deutlich stärker an, der hat mehr Antritt, der Whisky. Da kommt am Anfang schon ein bisschen mehr mit. Der transportiert schön. Ja, ich finde den auch sehr voll. Mir gefällt der sehr gut. Mir gefällt der Porti etwas besser noch als der Soydin mit seinen 3% mehr. Rund, leicht würzig nur noch. Dafür etwas mehr Fruchtigkeit habe ich. Schön gepaart, auch im Geschmack mit so einer vanilligen Süße. Die Süße bleibt, finde ich, sehr stark da. Eine tropische Frucht ist da und du hast vollkommen recht. Er bleibt länger im Mund. Der schmeckt viel länger, der Abgang ist viel länger. Mhm. Da hat man noch ein bisschen länger was von. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Weich und trotzdem voll. Also der ist ja nicht schwach, sondern einfach weich heißt, der ist gut aufeinander abgestimmt. Die Noten harmonieren sehr schön miteinander.
Definitiv. Also ich finde auch wirklich, der nimmt viel Platz im Mund ein. Ich finde, das Mundgefühl ist nochmal leicht anders als gerade zum Soydin. Ähnliche Süße, ein bisschen mehr Tiefgang, ein bisschen mehr Volumen. Aber erst kommt im Mund, dann wie gesagt, diese pfeffrige Süße, weniger Fasseinfluss und Holz im Mund. Und dann kommt tatsächlich ein Abgang. Weil gerade war Abgang wenig. Ist ja auch logisch dann. Erstens beim Einsteiger, zweitens bei den 40%. Jetzt haben wir durchaus einen längeren Abgang. Und ganz hinten kommt, finde ich, erst Holz und Fass. Ganz hinten.
Cooles Teil. Gefällt mir sehr gut, ja.
Ich habe selbst auch eine relativ lange Verbindung zu Teren Peli. Meine Frau ist tierischer Finnland-Fan, deswegen waren wir auch schon mehrfach im Urlaub dort. Und also ihr erster Whisky war auch ein finnischer Whisky, war dann der Klassiker von Kyrö. Damals gab es nur den Kyrö Malt, also den ganz normalen Rye Whisky. Und es gab noch kein Smoke, kein Oloroso. Das war halt das erste Jahr von Kyrö. Und da, die Geschichte erzähle ich sehr gerne. Da war Werbung in einem Playboy. Diesen Playboy wollte meine Frau kaufen, nicht ich. Lukas guckt schon ganz verworren.
Du, was jetzt mal miteinander machst, eben seins. Ich habe dieses Jahr das erste Mal seit 12 Jahren wieder einen Playboy gekauft. Mit 18 den ersten und jetzt dieses Jahr wieder einen, weil einer meiner besten Freunde einen Artikel drin hatte,
ach, wie geil,
wo über ihn geschrieben wurde.
Das ist ja witzig. Ja, ähnlich war es da auch. Also erstens, Chrissy ist riesen Let's Dance-Fan und da war eine Tänzerin von Let's Dance eben dort abgelichtet und sie wollte unbedingt ihre ästhetischen Bilder haben und wollte mich dann mit dem Argument überzeugen, Schatz, darf ich diesen Playboy kaufen? In der Mitte, also da, wo der Starschnitt ist bei der Bravo-Zeitung, da ist ein Artikel über Whisky, internationaler Whisky. Und ich so, Schatz, du musst bei mir nicht um Erlaubnis bitten, einen Playboy zu kaufen, bitte kauf. Und ja, dann habe ich mir tatsächlich dann die Artikel zu Gemüte geführt, die Whisky-Artikel. Und da war der finnische Vertreter eben ein Kyrö. Und als Chrissy sich dann diese finnischen Whiskys gekauft hat, da gibt es ja noch mehr in Finnland, und hat dann bei Teren Peli zugeschlagen. Und ja, das heißt, ich habe schon seit Ewigkeiten Teren Peli bei mir im Schrank und derzeit sind es der 10er, aber noch das alte Bottling und der Kaski, den wir heute gar nicht im Line-Up drin haben.
Ja. Nee. Ja, sehr gut, auch hier finde ich, sind wir wieder nah am eigentlichen, in Anführungszeichen, Whisky, so wie man ihn kennt, am Scotch, aber trotzdem ist es eigen. Da habe ich, da staune ich tatsächlich immer wieder, ein wirklich tolles Händchen gehabt, einen Whisky zu machen, bei dem man rausschmeckt, dass es ein Whisky ist, aber trotzdem seine eigene Signatur drunter zu setzen. Das ist wirklich, finde ich, super getroffen.
Ja, gehe ich voll mit. Und jetzt beim zweiten, dritten Schluck schmeckt der fast likörig, wie so ein richtig, richtig kräftiger Likör.
Bei mir kommt diese tropische Frucht noch viel stärker raus mit der Zeit. Ich habe jetzt, wenn ich reinrieche, fast nur noch dieses tropische, leichte in die Ananas rein, Mango.
Ja, Ananas wollte ich tatsächlich auch gerade sagen. Ja.
Und dann den Port, aber erst den Port im Geschmack dann wieder voll durch. Aber in der Nase habe ich den Port jetzt gerade voll verloren.
Ja, krass, dass er sich nochmal entwickelt, dass er sich im Glas nochmal entwickelt.
Ein bisschen Luft über eine Zeit tut ihm gut.
Schön, wirklich gut.
Hier sind wir auch bei 43%, wahrscheinlich wieder keine Farbe und ich weiß, bei 43% nähern wir uns den magischen 46, aber ich weiß auch nicht, ob der jetzt gefiltert ist oder nicht. Er ist auf jeden Fall wieder schön klar.
Ich glaube, ja, dass wir aber nicht bei der 07 sind, sondern bei der 05, ja. Das ist nämlich
das. Okay.
Wir sind, ich glaube, beim kompletten restlichen, Line-up für heute, bis auf den letzten, immer bei der 05.
Du hast recht. Der Stoidin ist ein 07er, der ist der 05er. Richtig, du hast recht. Gut, dass dir das auch gefallen ist.
Aha. Ja, es muss ja auch einen Vorteil haben, hier den World Whisky Ambassador von Kirschmann am Start zu haben. Erinnerst du dich noch zurück, Lukas, an deinen ersten Terenpeli? Und war das Liebe auf den ersten Blick oder war das anstrengend?
Nee, puh, anstrengend war es auf jeden Fall nicht. Muss gerade wirklich überlegen, wann mein erster Terenpeli war. Das müsste Village 2022 gewesen sein.
Okay, ja.
Also Nürnberg vor jetzt 4 Jahren. Müsste mein erster Terenpeli gewesen sein, ja.
Ja, weil so nordische Whiskys sind ja schon anders. Und deswegen ist da, ich gehe da immer mit so einer Grunderwartung dran. Oh, da ist jetzt irgendwie viel Heidekraut, viel Kräuter. Wenn es rauchig torfig ist, dann ist es eben nicht schottisch torfig, sondern so, ja, anders, holzig. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen Schublade bei nordischen Whiskys. Aber ich finde, Terenpeli bricht wirklich aus dieser Schublade ein bisschen aus.
Ja. Das definitiv. Ich glaube, wir haben diese Schublade viel, weil das, was wir gerade in der Anfangszeit aus dem Norden bekommen haben, war viel aus Schweden. Und das hat genau in diese Schubladen reingehauen. Und bei mir zum Beispiel im internationalen Whisky-Bereich waren meine ersten großen Lieben, waren eben eher die asiatischen Brennereien. Das waren, beziehungsweise die auch Starboard eben vor allem, das ist meine erste große Liebe aus dem internationalen Bereich, wo ich zusammenkam, war Kavalan, war lange bevor Starboard kam, überhaupt auf den Markt kam und dann eben relativ schnell zu Starboard über. Ja. Und in diesen nordischen Reichen war es für mich immer am Anfang nur eben McMurra. Mhm. Und da waren sehr viel Hit and Miss dabei. Manche fand ich wirklich toll. Andere frage ich mich bis heute, was sich da genau überlegt hat. Und Terenpeli, wie du sagst, ist eben keine dieser klassischen nordischen Brennereien, wo möglichst viel Getreide mit exotischen Fässern, die vorher noch kein Mensch probiert hat, sondern es ist schon näher am schottischen Vorbild und trotzdem mit eigenem Touch.
Ja, definitiv. So das Thema junge Destillerie und wie gehe ich mit der Altersmarkierung um, ist ja auch immer so die Frage. Deswegen waren wir jetzt ja auch im Non-Age-Statement unterwegs. Aber mit Whisky Nummer 3 kommen wir auch zum ersten Mal in eine mutige Altersangabe. Unter 10, aber trotzdem können die, glaube ich, die 7 mit Stolz auf den Kulo schreiben, oder?
Definitiv, definitiv. Wir sind beim Kulo bei 7 Jahre. Wir sind bei einer Vollreifung in Sherry-Fässern. Im Grunde so wie man muss ihn ein bisschen sehen als den großen Bruder zum Soydin. Ich muss natürlich sagen, entweder war es der Kulo oder es war damals der 12er, der mein erster war. Ich kann es nicht mehr sagen.
Spannend, 12er. Den habe ich nur ein einziges Mal überhaupt getrunken. Mhm. Hast du keine Kartei, wo du wann welche Whiskys gekostet hast?
Nein.
Ich glaube, da sind wir noch nicht mehr fertig.
Das wäre Punkt 1 und Punkt 2 dürfte die niemand, irgendjemand im Leben sehen, ohne einen für komplett verrückt zu halten. Zumindest ist niemand, der nicht aus dem Whisky-Bereich selbst kommt und ein Verständnis dafür hätte.
Definitiv. Also wenn man irgendwelche Nicht-Whisky-Geeks dann anspricht und dann fragen, ja, wie war dein Wochenende? Und dann sag ich, ja, ich war auf einer Wesse. Ja, und hast du Whisky getrunken? Ja, 40. Dann so, was zur Hölle stimmt nicht mit dir?
Ja, genau das. Wenn wir uns jetzt ein Kulo ins Glas füllen, erzähl doch mal, Lukas, wo du gerade schon von deinem Job erzählt hast, wie kommt man eigentlich dazu? Wie kommt man dazu, das zu machen, was du machst? Es ist ja nur doch etwas, was sich, glaube ich, viele wünschen, was viele gerne machen würden, aber sehr, sehr wenig Menschen machen, Markenverantwortlicher.
Das war bei mir, sehr einfach gesagt, sehr viel Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort plus einfach beworben und am Ende die Stelle bekommen. Als ich am Ende meines Masterstudiums stande, mich umgeguckt habe, was will ich machen, war es so, dass eben diese Stelle für Starboard Ambassador ausgeschrieben war. Dazu mal wissen, ich habe Volkswirtschaft studiert und habe nebenher schon in einem Whiskyladen gearbeitet als 500 irgendwas Eurokraft, was auch immer das zu dem Zeitpunkt damals war, und sammle selber seit meinem 18. Geburtstag leidenschaftlich Whisky, also trinke gerne Whisky, hab mir da viel Wissen selbst angelesen, in Foren aktiv gewesen und so weiter. Und eben als ich am Ende dieses Studiums war, diese Stelle war ausgeschrieben und dann ist die sehr kurze Geschichte, ich habe mich beworben, hatte eine 2-3 Runden Vorstellungsgespräche plus einmal ein Vorstellungsprobearbeiten auf der Village in Nürnberg und habe dann die Stelle bekommen. Das heißt, dieser Teil ist relativ langweilig. Ich bin nicht durch Zufall in eine Brennerei gestolpert und habe mit dem Brennereimeister 5 Tage getrunken und dann hat er mir einen Job angeboten, sondern Ich hatte einfach viel Glück an der Stelle und kann eben seitdem deshalb jetzt seit knapp 4 Jahren durch Deutschland tingeln, Händlern und Konsumenten, E-Tastings beim Händler vor Ort, auf Messen über meine Produkte reden. Das war für gerade meinen Freundeskreis, glaube ich, ein Glück, weil ich rede sehr gerne über Whisky und die konnten mir irgendwann nicht mehr zuhören. Witzigerweise hören die mir jetzt wieder zu.
Ach, geil.
Wenn irgendjemand auf die dumme Idee kam, mit mir über Whisky zu reden, bevor ich diesen Job hatte, ist mein Freundeskreis sind komplett einfach gegangen, weil sie wussten, es dauert jetzt eine Stunde, dann können wir ihn wieder abholen. Und so bin ich jetzt eben für Kirsch unterwegs, um die Brennereien eben ein bisschen die Leute näher zu bringen, Storytelling dahinter außenrum, was macht die Brennereien besonders. Und so tingle ich jetzt seit 4 Jahren durch Deutschland, habe mein Hobby zum Beruf gemacht und lebe meinen Traum.
Du unterhältst dich abends mit einem Podcast. Wunderbar, da haben wir alle was von. Sehr schön.
Richtig schön.
Der Kulo, es irritiert mich die ganze Zeit ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was es auf Finnisch heißt.
Ich weiß es. Es ist, wenn du im land- und forstwirtschaftlichen Bereich unterwegs bist, ist es quasi die Rodung. Das heißt, nachdem ein Baum gefällt worden ist, nachdem der Acker bestellt werden soll, wird ja durch das gezielte Verbrennen von Gehölz, dann werden gewisse Mineralien freigesetzt. Also Asche ist ja ein sehr guter Nährboden. Und das kontrollierte Abbrennen von diesem Waldboden, das ist Kulo.
Brandrodung.
Brandrodung, ja.
Auf Spanisch heißt Kulo Arsch. Nur um das einzustreuen an der Stelle. Schön. Es wird allerdings mit C geschrieben. Unser Kulo wird mit K geschrieben hier. Im Spanischen wird es mit C geschrieben. Ich bin immer so ein bisschen irritiert. Ja, aber was ich sagen kann, vom Geruch ist ja sehr interessant, aber sehr angenehm. Ich habe mir gerade beim Einfüllen schon etwas über die Hand geschüttelt und habe gemerkt, Moment, ist das Rauch?
Das kann tatsächlich sein. Also vielleicht passt es auch zum Namen der Brandrodung.
Ja, es hatte eine leicht rauchige Note gerade auf meinem Finger.
Okay. Auf jeden Fall sind wir beim dunkelsten Vertreter von der Farbe her des heutigen Abends. Aber ich rieche auch so eine gewisse Kräftigkeit. Wir haben ja wir trinken immer Kalibrierungsdrums, Lukas. Das heißt, bevor wir uns in den Abend begeben, trinken wir einen Whisky, um die Zunge zu wärmen. Und dieser Kalibrierungsdrum war eben der Kaski. Und der Kaski ist ja auch leicht rauchig. So irgendwie, ich sag mal, 20%. Und da habe ich ganz ähnliche Tendenzen hier jetzt beim Kulo.
Durch diese Kräftigkeit wirkt das auch, glaube ich, so ein bisschen so. Der ist richtig schwer, der riecht wie so ein Ohrensessel, Ledercouch-Abend. So ein richtig kräftiger Sherry-Whisky riecht der. Mhm. Der hat richtig Volumen mit dabei.
Ja.
Es trifft sehr gut, dieses Ledersofa. Ich finde auch bei dem relativ spannend, desto länger man mit der Nase im Glas bleibt, desto mehr geht diese leichte Rauchigkeit verloren. Mhm. Und ich wäre wesentlich mehr in diese dunkle Oloroso-Süße Oloroso-Nussigkeit reingezogen.
Und das ist nämlich genau der Unterschied auch zu dem, Johannes, was du am Anfang gesagt hast. Du riechst mehr PX raus, vom Säulen war das, glaube ich. Hier merkst du ganz klar, dominant der Oloroso.
Total, total. Klar, wir haben auch jetzt deutlich mehr Volumenprozent. Wir sind über 50 das erste Mal am heutigen Abend mit 50,7%. Und das steht dem in der Nase verdammt gut. Mhm. Verdammt gut. Richtig schön. Also in der Nase rieche ich jetzt kaum mehr einen Unterschied zu einer schottischen 12-jährigen Oloroso-Vollreifung. Ja. Also kaum. Also ich könnte jetzt auch hier gerade irgendwie einen Glenfarclas in der Hand haben.
Ist erstaunlich. Gebe ich dir komplett recht.
Junge, Junge. Meinst du, der kann einem Gaumen auch so nachliefern?
Bin ich beim Glenfarclas, aber ich war Ende Januar eine Woche in Schottland unterwegs und war dann eben auch kurz bei Glenronach, um einen Henfield abzuholen, Thema Henfields. Und habe mir davor, eben weil ich an dem Tag auch noch und zur Kalibrierung habe, den aktuellen 12-Jährigen mir kurz eingießen lassen. Und dann nur zur, wenn ich jetzt, bevor ich jetzt aus den 2 Einzelfässern aussuche. Und wenn ich lang lasse, komme ich genau in diese Glenronach-Nussigkeit rein.
Sehr, sehr schöner Vergleich. Ich finde auch, Glenronach ist eine wirklich schöne Destillerie.
Verständlich.
Noch unter anderer Führung, unter anderem Masterblender, aber war meine erste große Liebe.
Ja, ich finde die aktuelle Masterblenderin, die macht auch wirklich einen verdammt guten Job. Wir haben tatsächlich jüngst erst über sie gesprochen. Klar ist das jetzt auch gerade in schwierigen Zeiten für die Whiskybranche ein bisschen mit Rezession verbunden und Jobs werden zusammengelegt und dann gibt es eben nicht jeden Job in jeder ihrer Destillerien, sondern vielleicht dann nur einen Job für alle drei und ähnliches. Aber ich finde die Produkte, die sie schafft oder die Arbeit, die sie fortführt, ist wirklich beachtlich.
Definitiv. Definitiv. Einen anderen Stil, wie ihn Billy hatte, aber das ist auch völlig in Ordnung und auch gut, dass es ein anderer Stil ist, das macht Unterschiede, merkt.
Ja, definitiv. Bin ich voll bei dir. Was sagt er? Whisky Nummer 3?
Ja, Kippis.
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 Kippis. Junge, Junge. Brandrodung am Gaumen.
Herrlich. Das ist ja so meins, ne?
Ja.
Das ist ja so meins.
Ist dein Fetisch, ne? Schöne Oloroso-Tiefe.
Man merkt das Holz. Also man merkt definitiv den Holzeinschlag, der ist definitiv da. Es ist eine schöne Süße mit da und trotzdem hat er Ecken und Kanten und das darf er auch haben.
Aber genau das, was du im Geruch schon hast, der ist kräftig, der ist dunkel, der ist stark, nicht vom Alkohol, sondern einfach auch wieder vom Antritt. Der ist sehr mächtig, sehr körpervoll und gehaltvoll. Eine tiefe Oloroso-Sherry-Frucht, nicht zu süß, mit einer schönen Süße, aber nicht zu süß. Einfach sehr, sehr voll mit so einer geilen Würzigkeit vom Holz. Und die Rauchigkeit ist halt, das ist diese Holzwürze. Du merkst, das ist kein Torfrauch in dem Sinne, der dir da irgendwo ein Brikett in den Mund legt, sondern das ist eine richtig geile Holzwürze, die da unterstützt und die passt so perfekt zu diesem vollen Sherry.
Ja.
Das macht richtig Spaß.
Ja, wirklich tolles Destillat. Ich finde, das ist vollkommen richtig, was Lukas sagt. Der ist ein bisschen edgy. Also der geht nicht so leicht den Gaumen runter, sondern da muss man schon so ein bisschen mit arbeiten im Mund. Aber ich finde das Age-Statement jetzt nochmal cooler, weil es ist ja eher unüblich, unter 10 Jahren draufzupacken, was es ist, wie alt es ist. Aber mit nur, in Anführungszeichen, 7 Jahren, so eine Komplexität da rauszuhauen, da kann man echt mal mutig sein und sagen, hey, es sind 7 Jahre und das schreibe ich da drauf. Und jetzt pass auf, wäre das Ding 8 oder 9 Jahre im gleichen Fass gewesen, wäre diese Balance nicht mehr vorhanden, weil dann wäre der, glaube ich, einen Tacken drüber gewesen.
Das ist genau das. Der ist so genau richtig und mehr wäre schon unangenehm mehr gewesen.
Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so Whiskys hast, wo du einfach merkst, da wollte man es erzwingen und da wollte man im Zweifel noch eine 2 vorne stehen haben und dann hat er einfach so lang gehabt und es ist einfach unangenehm.
Es ist sogar im kleineren Bereich. Ich habe vor kurzem Fässer probiert, als Einzelfässer probiert, wo einmal die Fassproben gezogen waren aus dem September und einmal aus dem Januar und was sich da alleine in 4 Monaten teilweise gedreht hat, wo ich sage, wir können nicht nochmal 4 Monate da drin bleiben. Das wird nicht also wir waren schon davor gut, wir sind jetzt am Ding. Wenn sich das in dieser Steigerung, was gewisse Noten stärker werden, bleibt, dann sind wir im April schon 3 Monate zu spät zum Abfüllen.
Ja. Und haben Sie auf dich gehört? Ja, oder liegt es noch heute?
Nee, sind auf dem Weg zum Bottle.
Sehr gut. Hier die 05er Flasche im Handel. Ich habe gerade bei einem, fand ich sehr schön, bei einem Händler parallel nachgeschaut. Der überschreibt ihn auf seiner Seite mit bärig rauchiger Waldspaziergang. Das ist gut, oder? Das ist treffend. 65 Euro ungefähr im Handel, die 05er Flasche zu haben. Ich bin mir sehr sicher, hier sind wir nicht gefiltert und auch nicht gefärbt. Bei dieser Stärke passt das wunderbar.
Ja, passt es. Also der ist so rund, also auch die 50,07. Das ist einfach genau richtig, dass der 50,07 und nicht 53 oder so hat.
Ja,
krass. Wirklich gut. Ich bin begeistert. Und wir sind ja erst bei der Halbzeit.
Ich auch. Es hat sich kontinuierlich von einem sehr guten Niveau immer weiter gehoben. Und hier bin ich gerade richtig zu Hause mit dem.
Dann genieß doch noch mal ein bisschen dein Sherry-Fetisch.
Der Kudo hat es mir angetan.
Ja. Ich habe ja vorhin schon mal anklingen lassen, dass die Finnen ein besonderes Verhältnis zu Spirituosen haben. Die Finnen haben Kalsiri Kennet erschaffen. Wenn man es streng genommen übersetzt, heißt das alleine zu Hause in Unterwäsche sich betrinken. Finde ich witzig geil. Dass sie ein Wort dafür haben, ein eigenes Wort, nur dafür. Könnte man mal machen, oder? So einen schönen Kalsiri-Kennet-Abend.
Typischer Sonntag,
oder? Ich wollte sagen, typischer Sonntag. Wir nennen es halt einfach Sonntag. Ist halt wesentlich, wesentlich unkomplizierter. Oder Mittwoch.
Gerade
oder Donnerstag.
Gerade über die Distillerie gesprochen, noch nicht ganz so alt, immer noch in Familienbesitz daher, das heißt in Gründerhand, der Ansi Pissing, mit Doppel-Y, lustigerweise, das ist die finnische Schreibweise, gegründet und immer noch in Besitz dieser Familie und die ursprüngliche Distillerie, also die kleine, im Keller, glaube ich, eines Restaurants, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, das hört sich bestimmt ganz schlimm an, Taiwan Ranta müsste es gewesen sein.
Ja.
Dort die ursprüngliche Distillerie Lahti, 100 Kilometer von Helsinki entfernt, ziemlich im Süden noch Finnlands gelegen, um das Ganze mal regional einzuordnen. Auch ausgezeichnet, finde ich sehr cool, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Man kennt mittlerweile auch aus unseren vorherigen Folgen die IWSC, die International Wine and Spirit Competition, dort zweimal, 2020 und jüngst 2024 ausgezeichnet. Und zwar nicht mit irgendeinem Titel, sondern mit Worldwide Whisky Producer of the Year.
Mhm.
Mensch, weltweit.
Ja, das ist schon eine Nummer, ey. Das ist echt krass.
Ja. Kleiner Fun Fact noch zu Lahti. Lahti hat eine Skisprungschanze. Richtig. Bist du jetzt als was die Landezone der Skisprungschanze im Sommer genutzt wird?
Für Barbecue.
Nee, das ist das örtliche Freibad.
Ach, ernsthaft?
Ernsthaft. Habe ich ehrlicherweise aber nicht von Vera gelernt, sondern von einer meiner Lieblingsvorabendsendungen, nämlich im ARD auf Wer weiß denn sowas, war das eine Frage. Und als diese Frage kam, habe ich sie sofort Vera geschickt, die sie mir auch beantworten konnte, bevor die Frage im Fernsehen aufgelöst worden ist.
Wie cool. Mega. Das heißt, Vera ist schlauer als Hoeker.
Ja, der hatte es nämlich. Ich weiß nicht. Ja, es war Hoeker. Ich glaube, und der hatte es, glaube ich, falsch. Weil da kommt auch keiner drauf. Also ich meine, die Skisprungschanze als Freibad umzubenutzen, plus sie haben sich, glaube ich, wenn ich richtig in Erinnerung habe, auch darüber lustig gemacht, dass es Freibäder in Finnland geben soll. Mit der Ding, wie kann es das so warm werden, dass man da ein Freibad braucht?
Ja, ich habe es, wie gesagt, ich habe es auch nicht gewusst, genauso wenig, wie ich erstaunt war. Ich bin geografisch gar nicht so dumm, nur um mich vorab schon mal zu verteidigen. Aber ich habe das, und das wäre auch ganz wichtig, dass Finnland dann nur nordisch, aber eben nicht zur skandinavischen Halbinsel gehört. Das wusste ich, da habe ich in meinem Leben noch nie drüber nachgedacht, dass das nicht so sein könnte. Ja, das ist völlig skurril. Wusstest du das, Lukas?
Hat mir auch Vera beigebracht, ja.
Das hat richtig Bildungswert hier, unser
Podcast. Total, der Bildungsauftrag, der steht sowieso ganz hoch im Kurs, ja. und heute steht es über allem.
Und ich hatte 13 Punkte im Erdkunde-Abi. Also so scheiße war ich da geografisch auch nicht. Aber dass Finnland Skandinavien ist, sondern nur nordisch, aber eben nicht zur skandinavischen Halbinsel gehört, never wäre ich aufgekommen.
Nordisch by Nature.
Nordisch by Nature, ja. Ja. Ich würde sagen, wir frönen mal dem Kaiser Kenneth, auch wenn wir noch unsere Bekleidung anhaben.
Du vielleicht.
Und wir kommen zum Extended Flagship von TNPeli. Nicht zum 10er, sondern direkt mal zum 15er. Mhm. Rein damit. Danke dir.
Kurz einen Schluck.
Yes, bist großzügig heute.
Alles gut. Nee, nichts trinkstress. Ich habe einfach nur zu lange gebraucht. Ich war noch zu lange am Kulo unterwegs.
Ja, aber der macht auch aber Spaß. Da kann man sich echt lange mit beschäftigen.
Der Kulo macht Spaß, ja.
Bei so einem Kulon-Dram.
Das ist schon eine coole Sache, da hast du schon recht. Mich hat es gewundert, dass es schon einen 15-jährigen Terenpeli gibt, als ich mich halt noch nicht so tief mit der Distillerie beschäftigt habe. Da dachte ich so, ja, beim 10er ist Feierabend. Aber es kam ja dann immer mehr raus, ein 11er, ein 12er, ein 14er, ein 15er als dauerhaft verfügbarer Whisky. Das finde ich wirklich für eine nordische Brennerei schon echt krass. Wir sind wieder heller unterwegs, oder? Also gerade beim Kulo waren wir ja wirklich schön tief dunkel und der 15er ist jetzt vergleichsmäßig hell.
Ja, wir sind deutlich
heller unterwegs. Haben wir auch noch wenig Sherry jetzt?
Ja. Wir sind bei 35% Sherry, 65% Bourbon und ich finde, das merkt man auch in der Nase sofort, dass wir wieder bei Bourbon zurück sind, dass sofort dieses Süße wieder mehr durchkommt. Die Hellnoten sind wesentlich stärker da.
Oh, du hast recht. Ja, in der Nase hast du sofort das Ex-Bourbon-Fass. Finde ich ja ab und zu auch mal geil, so was Puristisches, was nur im Bourbon-Fass gelegen hat. Jetzt haben wir, wie gesagt, 35% Sherry und ein ordentlicher Anteil. Der versteckt sich aber vornehm hinter der ersten Vanillewucht.
Was ich verrückt finde, ist, wenn du riechst in der Nase, wenn ich jetzt raten müsste, hätte ich gesagt, keine 47%, eher so 43, 44 vielleicht. Mhm. Nein, wir sind bei 54,9% und das riechst du ihm einfach mal nicht an.
Ja, ich bin voll bei dir. Der Porti hat für mich stärker gerochen, also nach mehr Alkohol, als jetzt der 15er. Und das sind über 10% Unterschied.
Anfängt an der Stelle auch, in Finnland, auf was genau der Whisky eingestellt wird, auf wie viel Alkohol, entscheidet die Brennerei schon selbst, aber welche Werte möglich sind, entscheidet der finnische Staat. Der finnische Staat gibt gewisse Werte vor, wo dann die Brennerei entweder 57,1 oder 56,2 oder, also da weiß ich nicht genau, wie da die Sprünge drin sind, aber 54,9 ist praktisch vorgegeben. Eine Stärke, die der finnische Staat praktisch, wenn du ungefähr die Nähe willst, musst du genau diesen Wert nehmen. Du kannst nicht 55 machen und du kannst nicht 54,8 machen. Du musst dann 54,9 machen.
Weißt du, warum das so ist?
Für Einfachheit im Steuersystem zu umrechnen.
Ach, okay. Ja, na klar, weil dann auch nach Prozentzahl besteuert wird.
Genau. Und dann musst du nicht jeden Wert einzeln rausrechnen, sondern der Whisky, wir haben so und so viele Flaschen an dem Wert, also kommt die Summe Steuer raus.
Okay, das macht tatsächlich dann betriebswirtschaftlich Sinn. Du hast ja vorhin schon gesagt, Deutschland Steuerparadies. Was das angeht, auf jeden Fall. Allerdings die Brenner, die hadern ja durchaus mal dann mit den Zollvorgaben, mit den verblombten Blasen und alles. Als wir bei Stauning in Dänemark waren, konnten wir einfach unser Nosinglas in den Spirit halten. Also der floss dann raus aus der Brennblase und du kannst einfach das Glas drunter halten und probieren. Mach das mal in Deutschland.
Der Spirit Safe war nicht verblombt.
Nein, der war nicht verblombt. Ich weiß auch nicht, ob das in Dänemark so legal ist, aber das ist...
Dann haben wir das gerade nie gesagt.
Wir schneiden das.
Das ist aber...
Das Downing-Folge, glaube ich, auch gesagt.
Ja. Das ist in Schottland auch. In Schottland offiziell muss jeder Spirit Still verplombt sein. Und wenn du in den Brennereien bist, ich habe noch keine 3 Stück gesehen, die wirklich geschlossen waren. Und wenn sie geschlossen waren, dann in den Zeiten, wenn gerade Führung ist und 30 Leute durchlaufen. Aber wenn man in den eher privateren Runden durch die Brennereien läuft, dann sind die Dinger immer offen.
Und das setzt das mal in Kontrast zu den deutschen Destillerien. Wir haben ja jetzt schon einige deutsche Destillerien gesehen und alle klagen ihr Leid zu Recht. Da ist jede Schraube der Blase ist da verplombt. Und wage es dich nicht, dass eine Schraube nicht. Jede Schraube ist verplombt. Ob wir bei Finch waren, ob wir in der Dresdner Whisky-Manufaktur waren. Es ist alles, also komplett, dass die nicht noch die Toilettenspülung verplomben, ist alles. Das ist absoluter Wahnsinn.
Ja. Ich habe in der Nase auch noch ein bisschen grünen Apfel und Mandel von der Klospülung wieder zur Nase.
Ein guter Sprung, aber das war der richtige Weg. Muss mich wieder einfangen an der Stelle. Ja, ich finde es vor allen Dingen sehr, sehr getreidig, sehr gerstig. Eine schöne, puristische Getreidenote habe ich da.
Das ist ja auch ungewöhnlich, bei einem so hochaltrigen Whisky noch Getreide zu riechen.
Ich finde ihn für einen so alten Whisky überraschend getreidig. Und ich habe da... Ja. In der Nase eine funkige, ich kann es gar nicht sagen, es ist auch nicht das Richtige, was ich meine, aber es geht ungefähr in die Nase, was ich bei einem Center Shocker Apfel hatte als Kind. Ein bisschen so in diese Richtung geht es rein. Dieses funkige, ja, wirklich, süße,
prickelnde. Diese Quietschsüße, ja. Ja. Und dann eben die grüne Variante, die so ein bisschen nach Apfel geschmeckt hat. Ja.
Ja.
Gleich, das ist schlimm.
Gib es. Jetzt habe ich das erste Mal so einen richtig nordischen Schlag, wo ich sage, der schmeckt wirklich mal Finnisch.
Ja. Du hast recht. Im Mund wird ganz verrückt. Du merkst den Alkoholantritt, ohne dass er sprittig ist. Das ist wichtig. Du merkst den Alkohol, der schiebt richtig. Der schiebt, aber er ist nicht sprittig. Ich habe hier eine sehr kräutrige Note.
Ja.
Sehr kräutrig. Getreide immer noch, aber vom Getreide weg hin zu einer kräutrigen Note. So eine getrocknete Blumenwiese, Kräuter, Wildkräuter.
Ja, Heidekraut habe ich auch am
Start. Eine leichte Süße dabei, ja.
Ja, so ein bisschen Birke. Das ist echt abgefahren. Jetzt das erste Mal geht meine nordische Schublade auf.
Kann ich euch was ziemlich genau sagen, woran das liegt?
Jetzt bin ich gespannt.
Wann war der Umbau der Brennerei? Wann kam die neue Brennerei dazu?
2015, ja.
Also ist das noch von der alten Destille? Und alles, was wir bisher haben,
verrückt,
ist von der neuen.
Ach, hör auf. Das muss man wissen.
Das ist ja krass.
Das muss man wissen. Krass.
Heftiger Unterschied. Aber na klar, vollkommen logisch.
Ja.
Jetzt wird es irgendwie Schuppen von den Augen. Aber geil. Was für ein Kontrast. Was für ein Kontrast zu den vorherigen 4.
Ja, stimmt. Ganz anders, aber auch geil.
Ja, definitiv. Ja. Das ist gar kein schlechter Whisky.
Ja. Nee, aber ein ganz anderer Whisky, ne?
Und da würde ich aber wirklich mal dagegen plädieren, dass das ein 90-Minuten-Whisky ist. Weil ich glaube, den kannst du erstens nur Leuten anbieten, die auch schon ein bisschen was am Gaumen hatten und ein bisschen Erfahrung mitbringen im Bereich Whisky. Und ich glaube auch, dass der nicht jedem schmeckt.
Ja, das glaube ich. Das ist halt ein eigener Charakter. Ja, der Whisky hat seinen eigenen Charakter hier.
Ja, mich holt er voll ab, aber ich glaube nicht
jedem. Ich finde den auch sehr gut, ja. Aber da muss man immer zusagen, das ist was Besonderes. Der ist anders. Der will anders sein.
Der will anders sein. Ich glaube, das ist das Wichtige. Der will auch anders sein. Der will nicht eine Kopie sein von dem, was schon existiert.
Nee, den könnte ich auch wirklich keinem anderen Whisky, keiner anderen Destillerie so straight zuordnen und sagen, der erinnert mich an den oder das ist einer von denen. Sondern das ist eigen. Das ist echt besonders.
Ja,
aber da merkst du, das Flaschendesign finde ich schick.
Ja, das Flaschendesign ist mega schick. Das hat sich ja jetzt erst vor kurzem geändert. Vor kurzem sage ich Ende 24, Anfang 24, weil die ja in den nordischen Ländern, gerade in Schweden, auf recyceltes Glas und auf weniger Gewicht gehen müssen. Weshalb auch diese kompletten Flaschen, ja, sie eine komplette neue Form machen mussten, was eine relativ, weiß ich von Vera persönlich, eine relativ langwierige und intensive Umsatzphase war, bis sie an der Stelle waren, dass alles so funktioniert hat und die richtigen Flaschen da waren und sie auch auf die Anlagen gepasst haben und was halt noch so alles mit hinten dran hängt, wo man vorher nicht mit einberechnet.
Ja, das ist schon spannend, was dahinter klemmt.
Wo wir gerade beim Ansatz sind, das passt perfekt, diese leichteren Flaschen, die auch einen Recyclinganteil beinhalten, was schon wieder ein bisschen mehr Nachhaltigkeit schafft, neben den lokalen Grundzutaten. Das Wasser wie immer lokal, die Gerste hier auch lokal. Sie betreiben ein eigenes Kraftwerk. Ne? Das ist ein unheimlich energieintensiver Prozess. Brennen ist ja heute nicht mehr Brennen im eigentlichen Sinne, dass du eine Flamme unter den Kessel hältst, sondern ganz oft sind die Kessel dampfbeheizt. Der Dampf muss irgendwo herkommen, das ist sehr energieintensiv. Und Terran Peli betreibt ein eigenes Holzpellet-Kraftwerk. Und für die Holzpellets werden einfach Forstabfälle und Holzabfälle aus der Umgebung genutzt, die dort als Pellets wiederverwendet werden, um Energie zu erzeugen. Also auch da ein extrem niedriger CO2-Footprint, der hinterlassen wird. 90%, ungefähr 90% hat dieses Kraftwerk den Energiebezug von außen gesenkt.
Ja, das ist schon eine Nummer. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Diensten mit dem eigenen Wasserkraftwerk.
Ja, und das ist ja nicht nur die 90% auf die Brennerei bezogen, sondern ja auch auf die komplette Brauerei, die ja auch noch mit da ist. Also es ist ja schon ein größerer Komplex, was sie da einfach auch eingespart haben und effizienter gemacht haben für die komplette Situation.
Ja, definitiv, ja. Dafür dann auch regionale Gerste, was ich auch schön finde, immer die Reste dann, also der Treber, der dann nach dem Vorgang übrig bleibt, wird dann auch schön an lokale Bauern verteilt als Kuhfutter. Das ist auch tatsächlich immer dann so eine Sache, es wird nicht einfach weggeschmissen, sondern wird dann immer noch in der Landwirtschaft genutzt.
Ja.
Ich würde gerne noch kurz auf das Wasser eingehen.
Bitte.
Das Wasser ist ganz, ganz, ganz besonders. Es gilt als eines der reinsten Gewässer der Welt. Fast jeder vierte Finne bezieht sein Trinkwasser tatsächlich aus diesem Gebiet um Lahti herum. Das ist nämlich aus den Salpauselkä. Das ist, also eigentlich ist das kein richtiges Gebirge. Das ist, wenn du so willst, eine Endmoräne aus der letzten Eiszeit. Das heißt, da, wo die krasse Eislawine stehen geblieben ist und bis dahin das Geröll mitgeschoben hat, das ist das Gebirge. Es ist also, wenn du so willst, nicht sowas wie ein Himalaya, was gewachsen ist durch Erdplattenverschiebung, sondern einfach aufgeschoben wurde als Endmoräne. Und die Wasserspeicher, das sind zigtausende Kubikliter und das gilt sogar als UNESCO Global Geopark. Also sowas wie ein Weltkulturerbe. Dadurch, dass es ja nicht gebaut wurde von irgendeinem Architekten, sondern von der Natur geschaffen worden ist, ist das einer von 5 finnischen UNESCO Global Geoparks. Und von diesen feinen Wässerchen trinken wir hier.
Dass du alles weißt.
Das war jetzt auch fancy. Also das war jetzt schon ein bisschen angewiesen.
Ja, tatsächlich komme ich auch gebürtig von so einer Endmoräne. Also das Endstand mit dem Hümmling, das ist auch so eine Endmoräne.
Noch nie vom Begriff Endmoräne gehört, aber das wird mir jetzt nicht mehr, also das wird jetzt auch in jedes Tasting einfließen, die Endmoräne.
Kannst du für uns auch noch was lernen, Lukas.
Zeig aber keinem deine Endmoräne.
Nein, die ist mein Geheimnis. Außer beim Kalsari Kennet vielleicht.
Am Ende des Kalsari Kennet.
Ja.
Ganz interessant, auch tatsächlich hat Vera uns darauf hingewiesen, in der Terran Peli Distillerie gibt es ein Visitor Center, da kann man Touren machen, da kann man durchlaufen, da kann man sich auch einen Container angucken. Der überwiegende Teil, der größte Anteil an den Besuchern sind Deutsche.
Stimmt, ja, das hat sie gesagt. Die meisten Bekloppten, die da rumirren, sind alles Deutsche.
Ja.
Aber das ist gefühlt ja überall so, dass auch in Schottland die Touren immer auf Englisch und irgendjemand im Tourmanagement spricht auch sicherlich Deutsch und macht dann einmal am Tag die deutsche Tour. Ich weiß nicht genau, wie wir das schaffen, aber wir sind dann doch immer oben mit dabei.
Das ist so richtig cool. Ja, ne, das wollen wir dieses Jahr auch mal lose planen, mal irgendwie eine coole Space-Ride-Tour oder so zu machen.
Ja, das wäre schon gut.
Ja, das wäre es. Weißt du, was jetzt auch gut wäre?
Ja,
die Akte 11.
Akte 11.
Du-du-du-dum.
Witzig ist, dass die Akte eigentlich Akte 3 ist, aber okay.
Stimmt, also in der Amarone-Serie ist es Part Nummer 3.
Es ist Part Nummer 3.
Kennst du Part 1 und 2? Weil das sind tatsächlich Terran-Pelis, die ich noch nie in meinem Leben gekostet habe.
Akte 1 habe ich auf jeden Fall auf einer Messe mal probiert. Akte 2 habe ich irgendwo noch eine Anbruchflasche. Wenn ich daran denke, fülle ich dir mal was ab.
Das wäre göttlich, da würde ich mich sehr freuen. Weil Amarone ist auch eine so meiner heimlichen Schwächen. Ich stehe sowieso unfassbar auf Weinfinishes. Und das wirklich von Portwein über Süß- und Dessertwein, über Weißwein zu Rotwein und Amarone. Also nicht umsonst wird Vera gesagt haben, warum wir das die Akte 11 jetzt nach dem 15er trinken. Ich glaube einfach, das Finish ist so dominant, dass die vorher einfach keinen Sinn gemacht hat.
Ja, Herr, ich nur Theorie. Herr, ich habe gesündigt. Ich habe schon dran gerochen. Riech mal, dann weißt du warum.
Ja.
Riech mal rein.
Ja. Das ist krass, oder? Dieses Gesicht ist so göttlich gerade gewesen, als du die Nase eingesteckt hast.
Heftig. Boah. Junge, Junge, Junge. Wein, 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 Wein.
Mhm.
Aber was für ein Wein.
Ja.
Viel Traube, Amarone. Unheimlich viel Traube.
Ja.
Der Wein ist aber Amarone.
Also auch ein sehr stabiles Fassmanagement. Sehr puristisch, aber sehr straight. Bedeutet jetzt eben, wie du schon gesagt hast, nicht irgendwas Abgefahrenes mit Sirup, Tequila, irgendwas, sondern Wein, Sherry, 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 Bourbon. Und die Fässer, die sie nehmen, sind dann aber nicht seasoned, sind nicht zum 12. Mal benutzt, sondern First Fill. Und ich finde, das kommt hier richtig schön raus, der Fasseinfluss.
Akte 11, weil 11 Jahre haben wir hier Reifungszeit. Bei diesem Akte 3, beziehungsweise 11,
ja.
Die Amarone ist wahnsinnig, wahnsinnig dominant. Schiebt unheimlich nach vorne, wieder 54,9%. Wir wissen jetzt, woher es kommt, warum es 54,9 sind. Hat deswegen extrem viel Schub auch. Das finde ich fast dieses starke, dominante Weinfinish und dann die hohe Prozentzahl. Das hat Potenzial für eine richtige Bombe.
Ja, das ist echt schon ziemlich attraktiv. Ganz am Anfang habe ich so ein bisschen Terpentin gehabt oder so.
Ja,
wenn man die Pinsel reinigt nach dem Streichen. Aber das weicht ganz schnell für einen ganz wohligen Weingeruch.
Genau, das weicht dem Fruchtigen dann irgendwann. Aber es ist halt nicht so eine spritzige, so eine tropische Frucht, sondern eine ganz dunkle, ganz tiefe Frucht. Halt so eine richtige Rosine, ja. Ne, so eine richtige dunkle Beere.
Ja. Ja, könnte auch am Bourbonfass liegen, weil ab und zu sind die Bourbons ja auch so ein bisschen klebstoffmäßig unterwegs. Mhm. Ist da vielleicht dann Wein und Bourbon zusammen so ein bisschen diesen minimalen Terpentineinfluss am Anfang gibt. Aber das muss ja nichts Schlimmes sein.
Ja, das ist so. Das muss nichts Schlimmes sein. Und ich finde auch, deshalb, ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Flasche vom ersten organisieren kann. Aber die Serie ist ja immer 10 Jahre Bourbon und dann eben länger werdende Zeit im Amarone. Und das ist schon ein gewaltiger Weg. Und gleichzeitig weißt du auch, warum mit einem Jahr diese Serie beendet ist. Weil ich glaube, bei selbst 1,5 Jahren sind wir wieder beim Thema von vorhin. Das wäre schon wieder zu viel.
Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann drüber ist. Farbe ist auch toll, richtig schön satt dunkel.
Genau, die geht auch ins Bernsteinige schon, die Farbe. Das ist schon so dunkles Gold, dass es einen Bernsteineinschlag hat.
Ja, toll.
Ich meine, ich bin großer Rotwein-Fan. Ich habe da so einen ganz leichten Einschlag in meiner Vergangenheit auch. Und das ist eine so tolle Nase.
Ja, wirklich. Da kann man wirklich lange dran riechen.
Tannine.
Ja, die Tannine habe ich auch gehabt. Das war das allererste, wo ich da nicht gedacht habe. Noch vorm Terpentin war ich bei Tannin.
Ist ja ganz ehrlich. Tannin, Terpentin.
Ja, steht im Wörterbuch direkt hintereinander. Ja, dann Whisky Nummer 5. Dann
Kippis.
Das mal Kippis.
Kippis. Die Schlieren, die er da zieht. Heißer, die Waldfee.
Oh, du hast recht, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Das ist war auch bei keinen der anderen so intensiv wie bei dem.
Ne, bin ich voll bei dir. Oh, wie mild und sanft der am Gaumen ist. Das ist ja ein Kontrast zur Nase. Diese Wucht vom Amarone, die weicht einer angepassten, angeschmiedeten Süße auf dem Gaumen. Das ist ja krass.
Sehr nussig finde ich den. Viele nussige Noten noch dabei. Der wird, wie das bei einem starken Oloroso oder eben auch bei einem Rotweinfass, schon leicht pelzig hinten, weil das wirklich ein sehr, sehr kräftiges Finish ist, das sich neben der Süße doch leicht trocken auf dem Mund ablegt. Ja. Finde ich sehr, sehr schön, ist sehr, sehr spannend, ist aber auch wieder sehr dominant. Ich glaube, das ist ein Whisky, wenn man den probiert, der scheidet die Geister, weil man liebt das oder man hasst das, weil er sehr, sehr kräftig und dominant ist in der Note.
Oh, heftiges Teil. Also ich glaube, wenn mich mal jemand fragt, so Johannes, hast du was Abgefahrenes, dann sage ich, ich weiß, an welche Stelle im Schrank ich greife. Und das ist richtig abgefahren.
Der schiebt diese Weinigkeiten, die hat er jetzt, finde ich, in der zweiten Nase sogar noch schöner oder feiner drin und macht aber extrem trocken. Der zieht wirklich extrem die Flüssigkeit raus.
Ja.
Aber auf eine angenehme Weise. Es ist nicht quietschtrocken, sondern es verschwindet.
Ja. Voll geil.
Zwei Dinge finde ich krass, weil das so ein polarisierendes Finish auch ist. A, es ist ein Finish. Also
Finish ist Finish.
Finish ist Finish. Das ist ein finnisches Finish, aber dass er wirklich
schwierig
so lange im Bourbonfass gelegen hat und im Verhältnis dazu so kurz, in Anführungszeichen, im Amarone-Fass war, dafür ist er wirklich unheimlich gereift. Und das haben wir gerade bei dem 15er verschwiegen, das haben wir vorher immer gesagt, deswegen hole ich das jetzt noch schnell nach. Den 15er gibt es in einer 0,5-Liter-Flasche für roundabout 95 Euro im Handel. Hier sind wir beim Akte Terimpeli 11, wenn man ihn bekommt, für knappe 75 Euro. Das heißt, der ist, finde ich, preislich für das Finish relativ moderat.
Das stimmt.
Mhm. Weil das ist etwas, da greifst du sonst tiefer in die Tasche. Muss ich sagen, wenn ich sowas habe, das sind eigentlich Whiskys, die kosten sonst hoch 2 bis 3-stellig.
Meistens dann auch für eine 0,7er Flasche, das muss man einkalkulieren, aber trotzdem finde ich auch, sind wir hier preislich fair unterwegs. Ja. Das ist der Wert und ich finde auch der Alkohol, also du kannst mir noch nicht erzählen, dass wir hier bei 55% Alkohol sind. Der ist so sanft, der ist so toll eingebunden, der Alkohol.
Du merkst, dass er ordentlich transportiert und dass da was ist. Also ich würde ihn jetzt auch nicht auf 46% schätzen, aber der schiebt schon ein bisschen. Aber wie du sagst, ja, sehr gut eingebunden.
Jetzt fällt mir auch ein, was die Besonderheit bei Akt, also beim Teil 1 war. Teil 1 war auf 46 mit dem Finish ein halbes Jahr. Teil 2 war dann schon auf die 54,9 mit einem halben Jahr und jetzt haben wir die 54,9 mit einem Jahr. Das kam mir jetzt gerade.
Sehr schöne Steigerung, sehr schöner Dreiklang. Also ich verstehe auch, dass der jetzt als Whisky 5 und nicht als Whisky 4 oder noch vorher genutzt worden ist, weil ich glaube, diese Wucht hätte alles, was kommt und was nicht rauchig ist, ein bisschen untergraben. Diese feinen, abfliegenden Nuancen gerade vom 15er, die hätten wir kaum mehr schmecken können.
Nee, definitiv.
Das war schon weise gewählt, kann man nicht anders sagen.
Ja, die Skandinavier, die Nordis, die können ja durchaus Rauch und Torf. Und das nicht nur mit einem Ex-Eiler-Fass, was sie sich krallen, sondern, wenn du so willst, ist ja die Hälfte der finnischen Fläche Moorgebiet. Genauso wie in Dänemark, genauso wie in anderen nordischen Ländern. Und es wäre ja auch schon irgendwie nicht traditionell und schade, wenn man dieses Kulturgut dann nicht auch nutzen würde, um das in die lokalen Destillate mit einzubinden. Deswegen, also ich bin eher der nicht rauchige Whisky-Trinker, aber ab und zu trinke ich sehr, sehr gerne was Rauchiges. Und jetzt bin ich richtig gespannt, was ein bisschen Qualm, ein bisschen Torf macht mit diesem höchst interessanten Destillat.
Was für eine schöne Überleitung. Könnte fast Absicht gewesen sein.
Könnte auch fast den Eindruck gewinnen, dass du sowas schon ein- oder zweimal gemacht hast.
Rauchigen Whisky trinken, ja, das stimmt. Während wir das hier machen, weil ich versuche jetzt geschickt irgendwie zu umschiffen, dass mein Glas, das da noch relativ viel drin ist und ich das noch leer machen muss.
Ja, wir haben noch mehrere Gläser.
Stelle ich doch einfach eine Frage an unseren Gast, die mich brennend interessiert. Wir haben hier New World Distillery. Das ist sehr cool, weil viele, viele Möglichkeiten. Man kann ganz verrückte Sachen machen. Die wurden hier ja auch gemacht. Lukas, wenn du jetzt gefragt würdest von Terran Peli, hör mal, wir haben gerade gar keine Idee. Wir sind unfassbar unkreativ heute. Was machen wir denn als nächstes Mal für ein geiles Finish? Wo hättest du Bock drauf? Wovon sagst du, das hatten wir noch nicht? Da hätte ich richtig Bock drauf bei Terran Peli.
War nicht so fancy. Ich bin riesiger Madeira-Fan. Das wäre was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Wenn ich schon sehe, wo der Port hingeht, glaube ich, dass man mit einer Madeira relativ schöne Sachen machen könnte. Und ist eine Fassart, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Das wäre so das. Es muss nicht super abgefahren sein. Ich meine, Starboard und Gingerbier viel abgefahrener geht es nicht mehr. das passt zu Starboard, das passt zu Australien. Das würde ich aber zum Beispiel solche abgefahrenen Sachen bei Finnland einfach auch nicht sehen. Sondern schon was am Ende des Tages im klassischeren Bereich. Und da fände ich Madeira. Fände ich zum Beispiel super, super spannend. Ist
gut. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja.
Darf es auch klassisch bleiben? Kann an der Stelle kurz vorgreifen, weil wir werden bald, ich hatte ja schon gesagt, dass Michel in Finnland war letztes Jahr und ein PX-Fass auf den Markt gebracht hat, das inzwischen aus dem Handel verschwunden ist. Und es wird aber so sein, dass in, müsste ich sagen, zwei Wochen, ein neuer Best Drum von Terran Peli einzelfassmäßig auf den Markt kommen wird. Oh, und zwar ist es dann ein 12-jähriger Oloroso.
Geil. Boah, da bin ich sehr gespannt.
Ja, also der kommt jetzt eben zeitnah auf den Markt. Wer in Nürnberg schon war, hat ihn schon probieren können, weil wir ihn da schon dabei hatten. Ich habe ihn das Wochenende in Hamburg dabei und ich werde ihn die Woche danach in Schwetzingen schon dabei haben. Und der Release ist aber erst, ich glaube, am 3. März oder 8. März, irgendwie sowas.
Mega cool. Genau. Mega cool. Ich finde es immer cool, wenn man so hört, was noch so folgt, was geplant ist, was kommt. Ja. Also deine Idee mit dem Madeira-Finish finde ich toll. Was ich mir zum Beispiel jetzt bei Terran Peli gar nicht vorstellen könnte, wären so Bierfinishes, weil ich einfach glaube, dass der New Make nicht schön harmonieren würde mit so herbem Bier. Es sei denn, die machen mal was Abgefahrenes mit dem eigenen Stoff. Das heißt, also ich würde richtig gerne mal ein Terran Peli Bier probieren. Aber da was, boah, ich weiß nicht, ob das harmoniert.
Ich muss sagen, ich hatte letzter Zeit relativ viel Stout-Finishes. Ja. Und da haben einige wirklich sehr gut funktioniert. Mhm. Wenn das erste Fass war, was in der Brennerei war, für die Whisky-Reifung, dann zum Stout, halbes Jahr Imperial Stout drin und wieder zurück. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, was für Stile sie alles haben, aber sowas in die Richtung kann ich mir auch gut vorstellen. So ein relativ kräftiges Imperial Stout, das ein bisschen eine Cremigkeit unten reinbringt. Mit dem Spirit könnte auch nice werden.
Ja, wäre wirklich spannend. Also wir haben beide mehrere Bierfinishes in unseren Schränken. Also ich den Roe & Co. Im Coffee Stout Cask Finish. Großartiges Destillat. Und den aktuellen von Finch im Bierfass, den habe ich auch bei mir.
Ja, und zwei Teelings.
Du hast zwei Teelings.
IPA-Fass ja. Und im Düvelfass, also ja. Im Belgian Ale-Fass, Belgian Stout.
Ja, die waren auch beide richtig, richtig lecker. So meine Guilty Pleasures, also ein Terrenpeding mit Sautern, könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Und ich wäre gespannt, wie der Whisky mit einem Caribbean Rum harmonieren würde. Ich weiß nicht, ob das klappt. Das könnte auch voll in die Hose gehen, aber Terrenpeding, Caribbean Rum?
Ja, da habe ich fast denselben Gedanken, wie ich es auch schon beim Sautern habe. Ich glaube, dass das zu süß wird. Die Kombination aus dem Spirit plus ein süßer Wein hinten drauf, also oder rum, glaube ich, könnte, aber kann ich mich auch voll irren. Muss ich Vera mal zwingen, durch die Fassreihen zu laufen und zu gucken, ob nicht sowas da rumläge und vielleicht zur Whisky Live dieses Jahr in Hamburg mitzubringen. Als kleines Fassbrübchen.
Ja, geil. Das finde ich ja sowieso cool, ne? Wenn da so ein Fass rumsteht mit einem Arm dran, wo man dann selber so irgendwie dran zapfen kann, das ist so haptisch auch nochmal ein Erlebnis.
Ist uns in der Vergangenheit schon zum Verhängnis geworden, ja.
Ja.
Ja. Ich habe mir beim Einschütten des Terrenpeli Palo wieder über die Finger geschüttet.
Mann.
Und jetzt ist es rauchig. Also die Überleitung war perfekt passend. Jetzt ist es rauchig.
Vielleicht hast du auch einfach eine Zigarette gehabt vor der Folge und deswegen riecht alles, was du dir auf die Flossen schüttest, nach Rauch.
Ich rauche schon sehr lange nicht mehr. Sehr lange, das heißt viele Jahre. Und wenn, ich kann das tatsächlich, es ist wirklich wahr, meine Freunde wissen das, du weißt es. Ich kann auf nicht vor, sondern nach den Whiskys. Nach vielen Whiskys oder Bieren und oder Bieren rauche ich dann doch mal sehr gerne. Und dann rauche ich wieder ein halbes Jahr nicht.
Ja.
Und habe auch gar kein Verlangen danach. Also so ein richtiger typischer Partyraucher. Aber da wir noch nicht nach den Whiskys sind, kann das nicht der Fall gewesen sein.
Das stimmt. Och, aber du hast recht. Die Nase sofort der Rauch.
Aber schön, merkt man sofort. Rauch sehr gut eingebunden. Das heißt nicht zu kräftig. Und sofort ist eine Süße da. Ein süßer Rauch.
Yep. Nicht medizinisch, nicht irgendwie phenolisch, also kein Eilertorf, sondern schöner Festlandtorf, aber auch eben diese kräutrig-würzige, herbale Einflussnote aus den nordischen Ländern.
Merkt man auch sofort, es ist finnischer Torf. Der finnische Torf ist vom Geruch, Geschmacksprofil, / Geruch, ganz anders als ein Eilertorf.
Ja, total. Eben
dieses Phenol ist da gar nicht so drin. Der ist eben viel, viel kräutriger und grasiger, schon alleine vom Torf her.
Ja.
Das schlägt sich natürlich auch dann auf dem Trocknungsprozess des Malzes und im Geschmack wieder.
Ja, das ist auch nicht mineralisch.
Das könnte die Erdmoräne sein.
Die wird sein, die Erdmoräne. Ich habe gerade so einen richtigen Sauna-Flash. Weißt du, so eine finnische Erdsauna, also nicht so ein Ding aus Holz, was du oben drauf baust, sondern so eine Sauna, die du in die Erde reinbaust mit sehr hohen Temperaturen. Und da bin ich gerade geruchlich voll unterwegs.
Ich war noch in der Erdsauna.
Echt nicht?
Warst du schon in der Erdsauna?
Ja, ich nehme dich mal in eine mit.
Mit deiner Erdmoräne.
Mit meiner.
Die gehört dazu. Beide euch jetzt aus.
Wie heißt es nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
Kalseri Kennet.
Ja, wegen Kalseri Kennet.
Oh, schön. Es ist der sechste Whisky. Wir dürfen albern werden.
Ja, aber wenn wir hier schon Birkenhuhn-Balztänze haben und Kudos. Also.
Bitte, es hat schon mit dem Balztanz angefangen, wie jetzt denn hinten raus besser werden soll.
Ich habe doch direkt gesagt, da wird eine sexuelle Folge.
Ja. Ja, mit so drei sexy Podcasts eskaliert das schnell.
Vom Berufsprofil.
Sehr plump.
Ich gehe kaputt. Nein, also wirklich, das ist ein sehr, sehr schön eingebundener Rauch.
Wirklich sehr schön harmonisch. Ich habe noch zwei ein bisschen abgefahrene Noten in der Nase. Einmal habe ich Pflaumenschnaps, so Dessert-Schnaps gerade nach asiatischem Essen. Der ist bei mir präsent. Und Zuckerrübensirup. Weißt du, dieser klassische Goldsaft in der gelben Packung.
Den haben wir noch zu Hause und haben uns gefragt, wer hat den eigentlich gekauft? Der war auf einmal da.
Jeder Haushalt hat diese Packung.
Tatsächlich, aber keiner hat den gekauft. Ja. Keiner isst den, aber der steht im Schrank.
Der kommt automatisch irgendwann.
Das ist total komisch.
Ja.
Du hast doch gerade von dem Pflaumenschnaps erzählt beim Chinesen.
Ja.
Das waren noch Zeiten, wo ich in der letzten Zeit immer war, da gibt es den Pflaumenschnaps gar nicht mehr.
Was?
In verschiedenen, und das ist wirklich unabhängig getestet, in verschiedenen asiatischen Lokalen kommen die nicht mehr mit Pflaumenschnaps, sondern da kommen die mit so einer kleinen Plastikflasche mit irgendeinem grünen Getränk drin. Das sieht aus wie Priel.
Nee.
Aber
Getestet, ja. Getestet. Ja, stimmt, zum Warentest.
Das ist ganz mehr. Ich glaube, das sind irgendwie Spülwasser. Ich weiß es nicht. Spülwasser mit auch, ein bisschen.
Das ist einfach das neue Produkt, auf den die chinesische Mafia umgestellt hat, was die Läden nehmen müssen.
Das Restglutamat wird da drin auch noch mitverarbeitet.
Wir driften ab. Ja, darauf erstmal einen rauchigen Schluck finnischen Whisky. Ein letztes Mal Kippis, meine Lieben.
Kippis. Smooth, elegant, der Rauch relativ zurückhaltend. Ich habe ihn auch aggressiver in Erinnerung. Es kann sein, dass es ich habe auch noch eine alte Flasche daheim, das ist ja schon die neue. Mhm. Ich habe den aggressiver vom Rauch her in Erinnerung, aber ich finde es so wesentlich schöner, weil es so eine elegante Rauchigkeit ist. So keine, okay, die dich überfordert. Eine, wo ich was sagen würde, ich könnte jetzt bis vielleicht auf den Porti und den Soldin auch zu allen anderen aus dem heutigen Line-Up wieder zurückgehen und könnte trotzdem und hätte trotzdem noch Spaß. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, das und ich kann nur noch heftiger werden, weil ich nicht mehr zurück kann. Mhm. Und das finde ich eigentlich relativ angenehm, auch wenn du im Rauch was hast, was dich nicht überfährt, sondern ja, verschiedene Facetten zeigt.
Ja, definitiv. Bin ich voll bei dir. So diese Harmonie aus Süße, Komplexität und Rauch, die macht einfach mehr Spaß als dieses überfrachtend qualmig rauchige. Und wie gesagt, ab und zu gerne mal ein Isla Whisky, der dich völlig aus den Socken haut. Aber diese Qualität des Rauches ist ein anderer. Das ist nicht dieser kalte Aschenbecher, sondern das ist wirklich, das ist wärmend. Das ist nicht mal Lagerfeuer, weil ganz am Anfang beim ersten Schluck hat man den Rauch, dann verschwindet er ganz dezent in den Hintergrund und ganz zum Schluss kommt er im Abgang nochmal, aber nur so, dass er dem Abgang nochmal eine gewisse Länge verleiht durch diese leichte Rauchigkeit.
Ich finde es schön, dass er von dieser angenehmen Süße begleitet wird. Ja. Das passt sehr, sehr gut dazu und wie ihr beide richtig gesagt habt, es ist eine schöne, milde Rauchigkeit, die da mitläuft. Das finde ich auch richtig, richtig angenehm. Ist das, muss ich direkt fragen, ist das ein Torfrauch? Das ist dieser finnische Torf, oder? Weil der ist so, weiß ich, der ist halt so wenig phenolisch, der ist gar nicht so aggressiv. Wir kennen das ja auch von vielen nordischen Destillerien, dass sie halt mit Birkenrauch räuchern. Das geht auch in so eine Richtung, aber ich glaube, das ist keine Birke oder ähnliches, ne?
Ich finde schon, dass das Torf ist, aber eben einfach zum einen nicht auf solche Level verbrannt, wie es andere tun und gleichzeitig durch die andere Zusammensetzung auch einfach ein bisschen smoother, ein bisschen eleganter.
Mhm. Ja. Ja, der ist wirklich elegant.
Hier sind wir mit einer 07er Flasche im Handel wieder unterwegs. Da ist, was du gerade sagtest, der Unterschied. Die 07er Flasche für 80 Euro. Also auch da eine relativ faire Preisgestaltung für einen nordischen Whisky. Mit den 46% finde ich auch richtig angesetzt, weil ich finde, die stehen ihm gut. Da hätte ich auch wieder gesagt, die 54,9 wären ein bisschen zu viel. Ich finde, die 46 sind ganz gut gewählt. Mhm. Die passen gut dazu.
Ja, ich will gar nicht wissen, wenn du jetzt in den Alkoholshop gehen würdest in Lahti, was du da für eine Flasche von diesem Whisky zahlen würdest. Also ich glaube, da wird dir schwindelig. Sie haben ja auch Euro. Finnland war ja eines der 12 Gründerländer vom Euro. Und ich glaube, da wird dir wirklich schwindelig. Und absoluter Geheimtipp, gerade in den nordischen Ländern, Duty-Free lohnt sich in Skandinavien und Finnland enorm. Wenn du schottische Whiskys hast, wenn du nicht ein krasses Angebot hast, hast du da keinen preislichen Vorteil. Cool ist, wenn du halt so Travel Retail Exclusives hast, die du nur am Flughafen kriegst, aber ansonsten lohnt sich das nicht. Deutsche Whiskys kriegst du pauschal sowieso gar nicht mal am Flughafen. Aber in Finnland im Duty Free zuschlagen, das lohnt sich. Also wenn ihr da mal hinfliegt, dann wartet, bis ihr am Flughafen seid und deckt euch an.
Ich hatte damals in der Schule, True Story tatsächlich, in der Schule einen Klassenkameraden, auch True Story, er hieß wirklich Lukas. Und Lukas hatte finnische Wurzeln und immer wenn der die, hatte mir erzählt, wenn er die Familie besuchen gefahren ist, musste er Bier mitnehmen. Das war immer die Forderung. Er hat dann Unmengen Bier mitgenommen, wenn er seine Familie besucht hat, weil es halt einfach so unfassbar teuer ist.
Ja.
Das heißt, überall versteckt, im ganzen Auto war Bier versteckt.
Ich habe mein teuerstes Bier meines ganzen Lebens, habe ich in Helsinki getrunken. Es nannte sich sogar Haus der 100 Biere und ich habe für eine 0,3er Dose, habe ich, ich glaube, 12,50 Euro bezahlt. Und das ist nicht irgendein Festivalpreis, sondern das war eine ganz normale Kneipe.
12,50 Euro.
Da hast du aber echt Durst, ne?
Ja, doch. Ja, hast aber nicht gewusst, dass die anderen 5 Dosen Sixpack dabei gewesen wären.
Aber wirklich, ey, da kriegst du einen Kasten für in Deutschland, einen ganzen Kasten Bier und nicht Oettinger.
Also viel besser als Oettinger, ja, mittlerweile wird es wirklich eng.
Also ich trinke ganz gerne das Kahu, das ist ein finnisches Bier, was sehr weit verbreitet ist. Das gibt es auch eigentlich so standardmäßig in den Kneipen überall. Was auch geil ist, ist der Lonquero. Das ist quasi ein Longdrink bzw. ein Cocktail. Das ist so Gin oder Wodka mit Grapefruitsaft und das schmeckt unfassbar lecker. Also wirklich, wirklich, wirklich geil. Die Finnen machen schon cooles Zeug. Und der Standard, also das Krombacher von Finnland, ist das Lapinkulta. Das ist auch ein Bier, was es überall gibt. Wir haben hier mal eine finnische Motto-Party gemacht und hatten den ganzen Keller voll mit finnischen Alkoholika. Also sowohl Gin als auch Bier, alles Mögliche. Dann diesen geilen Lakritz-Schnaps, Minz-Schnaps hier, Mintu und Salmiakki. Das war schon richtig witzig.
Ich glaube, es gibt mehrere Personen, die ab einem gewissen Punkt keine Erinnerung mehr haben.
Ja. Stimmt, ich glaube, du warst da.
Weiß ich nicht.
Ja, doch. War ich. Oh, schön. Und mein lieblingsfinnisches Gericht oder beziehungsweise Speise ist das finnische Franzbrötchen. Die haben dort für diese Zimtschnecken ein eigenes Wort. Jetzt werdet ihr wieder lachen, aber die heißen, diese finnischen Zimtbrötchen, die heißen Korvapustis. Unfassbar lecker. Korvapusti, wirklich. Also wenn du da bist, du hast ja gesagt, du willst hin, hol dir am Flughafen einen Korvapusti. Das Ding ist ein Erlebnis. Das ist so unglaublich lecker. Und wir fliegen nach Finnland, wollten unbedingt dieses Teil essen und landen da. Und wir sagen, egal wo wir gehen zum ersten Stand und fressen das. Dann kommen wir zu diesem Stand, so ein ganz Mini-Stand am Flughafen. Nur so ein mobiles Ding, wie so ein mobiler Hotdog-Laden in New York, der mit so einem Wägelchen rumfährt. Und dann sagen die, wir haben die besten Korvapustis in ganz Finnland. Und wir so, ja, das erzählt ihr jedem, der hier landet am Flughafen. Und wir haben nirgendwo bessere gegessen als da. Ultimativ.
Ja, wenn du den Namen in anderen Ländern hast, kriegst du aber auch richtig Probleme, wenn du es ein bisschen falsch betonst.
Ja, definitiv. Ja. Ja, deswegen wollte ich die kurze Insider-Story mal hier teilen.
So, wir kommen zum Abschluss. Der Whisky ist leer. Wir hatten viel, viel Spaß und wir haben unheimlich viel gelernt. Ich lasse es mir nicht nehmen, diese Folge jedoch noch ernst und mit einer Frage an unseren Gast zu beenden. Whisky ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich sage das bewusst, weil ich finde es sehr, sehr interessant. Wir hatten ja neulich erst eine Folge mit dem Brand Ambassador von Bacardi und wir hatten das gleiche Thema. Vor einigen Jahren wusste die Whisky-Branche gar nicht, wo sie den ganzen Stoff herkriegen soll, dass sie ihn verkaufen kann. Und mittlerweile ist es leider so, dass der Konsum deutlich zurückgegangen ist. Die Bierbrauer beschweren sich, die Destillerien beschweren sich zu Recht. Der Absatz sinkt enorm und zwar in allen Ländern. Der Whisky-Branche geht es nicht gut. Wo laufen wir hin? Was glaubst du aus deiner Erfahrung, aus deinen Insights raus? Wie sieht die Zukunft ganz allgemein? Wie sieht die Zukunft des Whiskys international aus?
Ich glaube schon, dass wir, also ich glaube nicht, dass wir aus Zeiten zulaufen, wie wir sie 85 hatten, dass wir über extrem viele Brennereischließungen. Es wird die nächsten Jahre einige Brennereischließungen geben. Ich glaube, es ist nichts, was wir uns davor bewahren können, die jetzt nicht die erste Reihe sind, die nicht die zweite Reihe sind, sondern eher die Brennereien, die schon begründet einfach nicht in der ersten Reihe stehen. Manchmal auch zu Unrecht. Mhm. Aber ich glaube, dass wir immer noch auf einem sehr hohen Niveau jammern, so blöd es klingt. Die Whisky-Industrie und die viele Brennereien haben einfach während gerade der Covid-Zeit eine unfassbare Überproduktion angesteuert. Die Brennereien auf 120% laufen lassen und das beißt jetzt etwas in den Hintern. Ich glaube nicht, dass diese Industrie komplett weggehen wird. Es verändert sich. Es sind einfach auch, dass sich die Bevölkerung verändert, dass sich die Generationen verändern. Es ist eine ganz schöne Zeit, die ich aus meiner Starboard-Zeit mitgenommen habe, dass die kommende Generation will nicht das trinken, was die Generation vor ihnen trinkt oder die ihre ältere Generation trinkt. Mhm. Das heißt, es wird immer wieder neue Trends geben. Es wird immer wieder Auf- und Abs geben. Wir lieben alle im Whisky den Sherry und trotzdem war die letzte Generation, die Sherry getrunken hat, die davor. Und irgendwie hat es der Sherry dank dem Whisky dann doch überlebt. Ich hatte heute erst die Diskussion, dass ich mir persönlich privat lieber eine Flasche Oderose aufmache als eine Flasche Rotwein. Aber das ist einfach, weil es mir persönlich besser zusagt. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass sich da bestimmt einige Sachen verändern werden. Wir werden neue Geschmäcker bekommen. Es wird sich Fassarten verändern. Ich glaube, das ist auch das, was wir gerade merken, dass eben wir gerade noch schon sehr stark auf Sherry fokussieren, aber viele der anderen Fasssorten plötzlich viel beliebter wird, viel gesuchter wird. Rotwein ist, glaube ich, ein Punkt, der im Whisky-Bereich wesentlich noch wichtiger werden wird.
Ja.
Und ich glaube, es ist nicht alle Tage Abend, aber es wird sich schon ein bisschen was verändern. Aber in jeder Veränderung liegt auch eine Chance und deshalb bin ich eigentlich ganz guter Dinge.
Eine sehr, sehr schöne und ehrliche Antwort. Vielen, vielen Dank für deine zuletzt abschließend noch offenen Worte. Wir haben es sehr genossen. Wir danken dir vielmals, dass du unser Gast sein wolltest, dass du heute unser Gast warst. Wir hatten eine tolle Zeit mit dir, wir hatten viel Spaß.
So ein bisschen gelacht haben wir, ne?
Ich danke euch. Ich danke euch für die Möglichkeit, hier zu sein und ein bisschen über Terrapene zu reden, mit euch gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen. Ich hoffe, dass es den Zuhörern da draußen genauso viel Spaß macht, wie es uns Spaß gemacht hat. Und dass sie zum einen eine Idee haben jetzt, was sie bei Terrapene sich in den Einkaufswagen packen oder auch auf den nächsten Messen gezielt zu den Städten gehen, zu mir gehen, wenn ich was dabei habe, oder zu Vera gehen, wenn sie in Deutschland ist und Terrapene probiert und dieser wunderbaren, wunderbaren finnischen Brennerei eine Chance gibt, euch zu überzeugen, so wie sie uns überzeugt hat.
Jetzt, definitiv. Wo du das sagst, fällt mir was ein. Ganz wichtig. Ja. Haben wir vergessen. Johannes, was ist dein Favorit des heutigen Abends? Stimmt, wir haben gar kein Rating gemacht. Shit. Überlege, ich sage es, weil ich weiß es, seit ich da war. Ich wette mit dir, dass du den Cooler nimmst.
Natürlich.
Ja.
Natürlich, das ist komplett mein Ding gewesen. Und weil Lukas das gerade so sagte, kam ich da drauf, ich werde mir den Kulo sehr zeitnah kaufen. Weil der war so gut, das ist genau mein Ding. Da sage ich, da bin ich zu Hause.
Ja.
Diese Mischung aus Wärme, Wohligkeit, Körper, diese Sherry-Lastigkeit da drin, aber trotzdem diese gute Abgestimmtheit, nicht zu viel, nicht zu wenig Alkohol. Perfekt. Der Kulo wird in meinem Einkaufswagen landen, der wird bald in meinem Keller stehen. Deswegen kam ich drauf. Jetzt hast du genug Zeit gehabt, um zu überlegen.
Definitiv. Also ich schwanke ganz arg zwischen dem Porti und der Akte 11. Und ich glaube, ich gehe mit der Akte 11. Aber bevor ich dieses Urteil fälle, werde ich gleich abseits des Mikrofons nochmal quer verkosten und den Porti und den Akte 11 nacheinander trinken. Und ich glaube aber von meinem Grundempfinden her, dass ich dann auch danach mit dem Akte gehen werde.
Aus meiner Kenntnis über dich glaube ich das auch, weil du einfach der Weintyp bist und der war so weinlastig, dass es dein Ding ist.
Definitiv. Was sagst du, mein Lieber?
Ich stehe auch zwischen Zweien, aber ich stehe zwischen dem Akte und dem 15er.
Ah. Mhm.
Das ist bei mir so da, wo ich dazwischen stehe. Und wenn du den Akte wählst, dann wähle ich den 15er.
Sehr schön, sehr diplomatisch.
Sehr, sehr cool. Drei Personen, drei Meinungen, eigentlich perfekt. Das zeigt auch, wie breit gefächert diese Destillerie ist. Kann ich nur nochmal betonen, wie weit diese Destillate auch auseinandergehen. Von weiter weg bis näher am Scotch, von ganz unterschiedlichen Noten. Also das ist somit das Auffälligste. Unheimlich breit gefächert, unheimlich viele Facetten im Geschmack. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für den schönen Abend. Es war nicht nur lecker, sondern auch sehr, sehr spaßig mit euch.
Ja.
Ich würde sagen, Lukas, wir sehen und hören uns wieder. Ihr Leute da draußen, wir hören uns auf jeden Fall wieder und das noch mehrfach und schon sehr zeitnah. Habt einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend.
Wenn ihr ein güldenes Birkhuhn auf einer Messe seht, rennt zum Stand und probiert es. Ich kann es gnadenlos empfehlen.
Und wenn ihr ein Birkhuhn beim Walztanz seht, dann denkt an Johannes in Unterhose und an seine Endmoräne.
Ja.
In diesem Sinne. Bis bald, macht es gut.
Tschüss. Bis bald, danke euch.